another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Christian.
Hallo Gunnar.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über Christians Lieblingsspiel oder zumindest über das Spiel, das Christian sich spezifisch von mir gewünscht hat zum 10-jährigen Jubiläum.
Du musst ja nun wirklich lange genug drauf warten, Gunnar, dass wir hier bei Stay Forever endlich mal über eines der besten Spiele aller Zeiten sprechen. Und ich sage das ohne Übertreibung, das ist auch nicht nur meine Meinung. Es gibt ja nun wirklich eine große Fangemeinde von Leuten mit Geschmack da draußen, die der gleichen Meinung sind. Star Control 2, das ist ein Meisterwerk. Und ich denke, wir werden das heute gebührend würdigen.
Das kann durchaus passieren. Ich bin nicht mal so richtig anderer Meinung, spontan. So gerne ich es wäre. Ich habe natürlich einiges auszusetzen an dem Spiel, aber wer hat das nicht an irgendwelchen alten Spielen? Aber tatsächlich ist es wohl ein großes Spiel. Einer der Gründe, warum ich nicht darüber reden wollte bis jetzt, war, dass es eine Lücke ist von mir. Ich habe es immer ausgelassen. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch immer gedacht, ich hatte das schon gespielt, weil ich habe nämlich Starflight gespielt und ich muss irgendwie die Namen verwechselt haben. Und habe mich diesem Spiel irgendwie nie genähert. Und ich habe das jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal gespielt als Teil dieser Recherche. Christian, ist das nicht toll? Ganz jungfräulich.
Ja, ich beneide dich, Gunnar, dass du diese Erfahrung nochmal machen kannst, wobei sie heutzutage nicht mehr so prägnant sein wird, wie wenn man es in der Zeit damals gespielt hat, so wie ich das getan habe. Es war tatsächlich eines der Spiele, die ich besessen habe, die ich gekauft habe, und zwar nicht mal absichtlich. Ich wusste gar nicht, dass das ein gutes Spiel ist. Ich konnte mich noch nicht mal daran erinnern, irgendwo einen Test gelesen zu haben in der ASM oder Powerplay, so um das Jahr 92, 93 rum. Das Spiel kam 92 raus, aber gespielt habe ich es, glaube ich, erst 93, sondern ich habe beim Spielehändler meines Vertrauens einfach immer mal wieder in die Preisliste geguckt, was da gerade günstig zu haben ist, und habe mir da ein paar reduzierte Spiele gekauft, so um 20, 30 Mark oder sowas, und da war das halt zufällig dabei und war dann extrem angetan davon, als ich es gespielt habe.
Ach, das ist ja lustig. Du hast das nur gekauft, weil du so ein Rabatthamster bist?
Ja, weil es zufällig günstig war. Genau. Naja, man musste mit seinem Taschengeld ja haushalten. Es war damals noch ein Teenager. Und insofern kamen dann solche Spieler auch auf diesem Wege ins Haus, wenn sie nicht als Raubkopien ins Haus kamen. Und ich war aber wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich das Spiel im Original besessen habe. Auch weil zur Spielerfahrung ganz integral dazu gehört die Papierkarte, die da mit dabei liegt. Also deine Spielerfahrung kann insofern schon mal nicht authentisch gewesen sein, weil du diese Papierkarte maximal als digitale Version hattest, nehme ich mal an. Wenn man das heutzutage auf GOG zum Beispiel kauft, das Spiel. Und das ist nicht das gleiche, wie wenn du das vor dir liegen hast. Also ich werde später noch ein bisschen was zu der Spielerfahrung erzählen, weil das Spiel haben mein Bruder und ich gemeinsam gespielt. Immer wieder, sehr häufig. Und das ist allein deswegen schon was Besonderes. Ich bin aber sehr gespannt, weil du mir vor ein paar Tagen, als du angefangen hattest, dieses Spiel zu spielen, kurz geschrieben hast im Chat, habe ich erwähnt, wie super die ersten Spielstunden von Star Control 2 sind. Und da war ich schon ganz glücklich, dass du das geschrieben hast. Und dann kam aber sofort der Nachsatz, vermutlich gefällt es dir aus den falschen Gründen. Ich habe mir da meinen Kommentar verkniffen damals und ich bin erstens jetzt sehr gespannt, was dir gefällt an Star Control 2 und an den ersten Spielstunden, aber fast noch mehr gespannt drauf bin ich zu erfahren, was du denkst, was mir daran gefällt an dem Spiel und was so falsch ist. Na, gucken wir mal.
Da sprechen wir hinterher drüber, aber das kannst du dir schon denken, dass wir, glaube ich, unterschiedliche Sachen an diesem Spiel mögen.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, Gunnar. Schauen wir mal, das wird noch spannend sein, das rauszufinden.
Genau, aber wir haben hier mal eine asymmetrische Situation, noch ein bisschen asymmetrischer als sonst, weil ich habe das Spiel jetzt erst frisch gespielt und auch nicht die epischen Stunden, die du das gespielt hast, weil das ist nämlich ein echt ganz schön aufwendiges Spiel, wenn man das nochmal nachspielen will. Weil das hat nämlich Parts, die sind ein bisschen grindy. Da muss man sich mühsam durchs All kämpfen.
Hör ich da schon eine leise Kritik raus, oder was?
Nee, gar nicht. Das macht jede Sekunde, jedes einzelne Mal, wo man von diesem komischen Alienschiff da zerstört wird, das einen random im All anfällt, das macht jedes Mal wieder Spaß, Christian. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber naja, ich will dem nicht vorgreifen. Alles gut.
Okay, wir haben ja insofern eine gemeinsame Linie, als der Designer von Star Control und Star Control 2 der gleiche ist, den wir in unserer vorhergehenden Folge zu Mail Order Monsters besprochen haben, nämlich Paul Ritchie. Wir haben ja dann festgestellt, dass wir da, ohne es zu ahnen, in unseren jeweiligen Lieblingsspielen einen roten Faden drin haben, und das ist dieser Mensch. Und dementsprechend würde ich in diesem Fall sogar empfehlen, falls jemand von euch mit dieser Folge eingestiegen ist, ohne die vorherige Folge zu hören, also die zu Mail Order Monsters, vielleicht doch damit kurz anzufangen, weil wir da den frühen Werdegang von Paul Ritchie beschreiben. Das werden wir jetzt nicht nochmal tun, sondern wir steigen da im Prinzip ein an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das Mail Order Monsters ist ja 1985 erschienen bei Electronic Arts. Und Paul Ritchie hat damals mit seinen beiden Kompagnons, mit Evan und Nicky Robinson, dieses Spiel gemacht und noch ein weiteres, nämlich World Tour Golf. Das ist 1986 erschienen. In dieser Zeit war Paul Ritchie aber nicht angestellt bei Electronic Arts, sondern freischaffend, hat dann auch noch ein paar andere freischaffende Dinge für Electronic Arts gemacht nach World Tour Golf, hat in der Zwischenzeit dann auch eine Familie gegründet. Es gehen 2 Jahre ins Land und 1988 begibt es sich, dass eine Producerin von Electronic Arts, nämlich Shelley Day, EA verlässt und rübergeht zum Konkurrenten, zu Accolade. Bei Accolade überlegt sie, wen könnte ich denn hier gleich mal mit an Bord nehmen, wen nehme ich denn mit, und fragt den Paul Ritchie an, ob er denn nicht für Accolade arbeiten möchte. Auch nicht fest angestellt, sondern auch wieder als Freiberufler, ob er nicht einfach als Entwickler für Accolade-Spiele machen möchte. Und weil Paul Ritchie erstens gerade nichts dagegen hat, Arbeit zu bekommen, und zweitens vor allen Dingen auch von Accolade, von Shelley Day, gleich einen Vertrag über 3 Spiele angeboten bekommt, sagt er dazu. Und wechselt damit also auch zu Accolade, 1988. Diese Shelley Day übrigens, die wird nur 1 Jahr bleiben bei Accolade, die geht dann weiter zu LucasArts und verantwortet dort die Produktion und ist verantwortlich in der Zeit für Monkey Island 2 und Fate of Atlantis. Und weil sie bei LucasArts dann auch den Ron Gilbert kennenlernt, der dort ja Monkey Island 2 macht in der Zeit, gründet sie dann 1992 mit ihm Humongous Entertainment. Das ist das Studio, das Total Annihilation macht, später vor allem aber diese ganzen Kinderspiele, die Putt-Putt-Serie und so. Und dieses Putt-Putt, dieses kleine Auto, das stammt von der Shelley Day, das hat sie erfunden. Also sie hat noch richtig Industriekarriere gemacht dann.
Ja, cool. Aber schon so früh eine wahrscheinlich goldrichtige Entscheidung getroffen, indem sie nämlich den Ritchie da weggeholt hat. Aber gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil hätte man den Ritchie da zu früh weggeholt, hätte das vielleicht nicht geklappt, weil der musste noch lange genug da rumsitzen mit den EA-Leuten, um dem Greg Johnson bei Starflight zu helfen. Was der nämlich bei EA gemacht hat. EA hat ja 2 Starflight-Spiele gemacht, die man auch mal besprechen muss. Interstellare Handelssimulationen im weitesten Sinne. Und das hat den Ritchie auch mit inspiriert, selber ein großes Science-Fiction-Spiel machen zu wollen oder überhaupt ein Science-Fiction-Spiel. Ist natürlich ein massiver Science-Fiction-Fan, der Ritchie von Haus aus schon gewesen.
Genau. Und dementsprechend ist eine von den Ideen, die er Accolade vorschlägt, auch eine Science-Fiction-Idee. Und zwar eigentlich eine sehr logische Fortsetzung von dem Werk, das er bisher gemacht hat. Er hat ja ursprünglich an dem Arkhan mitgearbeitet, an diesem Klassiker, der bei Electronic Arts erschienen ist. Dann das Mail Order Monsters ist ein Ableger von Arkhan gewesen. Und jetzt pitcht er bei Accolade wieder so eine Arkhan-Version. Und zwar diesmal eine Science-Fiction-Version. Science-Fiction-Arkhan nennt er das auch und hat auch einen Namen dafür, nämlich Starkhan, als Wortspiel auf Arkhan. Und das wird auseinandergezogen dann später zu Star Control. Aber da steckt im Ursprung also diese Anspielung auf Arkhan drin. Also der Gedanke ist, wie bei Arkhan, Echtzeitkämpfe gegeneinander zu haben, wo es eine Kreatur gegen eine andere ist. Bei Arkhan und bei May Order Monsters soll es dann hier halt ein Raumschiff gegen ein anderes sein. Aber dieses Prinzip der asymmetrischen Kämpfe soll sich erhalten. Und das ist also eine der Ideen, die Accolade vorschlägt. Und die auch dort akzeptiert wird. Jetzt hat der Ritchie nur ein Problem. Er ist ja, wie gesagt, nicht angestellt bei Accolade, sondern er ist freischaffend. Und der Paul Ritchie kann zwar programmieren, aber er ist im Herzen kein Programmierer. Er hat immer für seine Projekte vorher immer jemanden an der Seite gehabt, der die programmiert hat. Er braucht also auch hier für diese Starkhan jemanden, der ihm dabei hilft, das überhaupt umzusetzen. Denn der Ritchie ist eher ein Designer, ein Autor, aber auch ein Grafiker. Und da bekommt er einen Tipp von einem Freund, und wir haben ja mit Paul Ritchie gesprochen im Vorfeld und auch mit demjenigen, den er dann hier empfohlen bekommt, den er an Bord holt, und wir können hier mal kurz reinhören, wie Paul Ritchie klingt und was er da für einen Tipp bekommt.
A friend of mine who worked at a company called Island Graphics said, hey, you're lucky, the best programmer I've ever met is dissatisfied working in this world and would like to go back to making games. And his name is Fred Ford. And so we sort of had a blind date at a game night at a mutual friend's house, a guy named Greg Johnson, who is also a game designer, who made Starflight and Toe Jam and Earl and a ton of wonderful games. So we met there and played games together and decided that we had a potential partnership.
Ja, und in der Folge werden wir also, wenn wir Bezug nehmen auf die Entwickler von Star Control, nicht mehr nur über den Paul Ritchie reden, sondern mit genau dem gleichen Recht über Fred Ford, denn die beiden, die sind das Duo hinter diesem Spiel. Das ist deren Baby. Die arbeiten also gemeinsam an diesem Ding. Die lernen sich da auf dieser Spielenacht kennen bei Greg Johnson, wie Paul Ritchie gerade erzählt hat. Die stellen fest, ohne dass sie sich vorher gekannt hätten, dass die auf die gleiche Universität kurzzeitig gegangen sind, auf die UC California in Berkeley, dass sie dort in die gleiche Arcade gegangen sind, ohne sich dort jemals zu treffen. Die haben also sofort Gemeinsamkeiten. Und der Fred Ford kommt dann da an Bord, spezifisch, um an Star Control zu arbeiten. Und hier hören wir uns auch nochmal kurz an, wie Fred Ford klingt und was er dazu erzählt.
Paul had signed a 3-contract deal, and he didn't have the resources to make those 3 contracts. When I first came on board, he had already started one of the games with another programmer. So I came on to work specifically on Star Control 1, but I also ended up helping the other programmer.
Sadly, that wasn't enough to save what I think was a great game, which was a time travel adventure game in which you started with an overweight, out-of-shape engineer and end up with a very skinny, well-rounded hero who saves the dinosaurs.
Dieses Dinosaurierspiel, das er da erwähnt, das hat es übrigens nie über die Ziellinie geschafft, sondern das, worauf sie sich bald konzentrieren als einziges Spiel, ist eben Star Control.
Wir haben mit denen eine ganze Weile gesprochen in einem Interview und mir sind da ein paar Sachen klar geworden, die mir vorher sozusagen aus dem Studium der Geschichtsbücher nicht so klar waren. Ich hatte ein bisschen den Eindruck von dem, was man vorher wusste und auch von den Interviews, die Ritchie so gegeben hat, dass das eine sehr getrennte Beziehung ist. Also der Ford ist wirklich der Programmierer, der macht alles Technische und Ritchie schreibt halt und macht Grafiken und ist der kreative Kopf, so ein bisschen der Molyneux, der sich diese ganzen Sachen ausdenkt. Aber ich finde, wenn man mit denen spricht, dann kommt sehr stark raus, was für eine symbiotische Beziehung die haben und wie sehr der Ford auch inhaltlich Einfluss nimmt, zum großen Teil, indem er dem Ritchie einfach Quatsch ausredet. Und ich finde, man hat das so selten in dieser Klarheit, dass zwei so krass unterschiedliche Charaktere sich so gut ergänzen. Und ich finde, wenn man den Ritchie zuhört, dann ist man immer so ein bisschen inspiriert. Der redet auch so eloquent und super sympathisch. Und wenn man dem Ford zuhört, dann will man immer nur zustimmen, weil der hat ja immer recht. Der sagt ständig so ganz korrekte Sachen. Ja, natürlich, ist ja klar, das kann man nicht machen, was der Ritchie da wollte. Ah, das habe ich ihm halt ausgeredet, dafür haben wir das gemacht. Spieler wollen das so nicht und so. Und das ist schon ganz schön super. Die haben sich schon ganz schön super gefunden und haben ja dann damit auch noch richtig Karriere gemacht, auch noch nach den Star Control-Spielen.
Ja, das ist jetzt 33 Jahre her, dass sie sich kennengelernt haben. Das war Ende 1988. Und die beiden haben seitdem ohne Unterbrechung zusammengearbeitet, bis heute.
In einem Büro.
In einem Büro, wie sie beide sagten, sie saßen in dieser ganzen Zeit nie mehr als 2 Meter voneinander entfernt.
Also diese Chemie, die sie haben, ist jetzt noch gut zu spüren. Nach 33 Jahren, Christian, nach 33 Jahren kann ich dich nicht mehr sehen. Und ich bin Gott froh, dass wir nicht in einem Büro sitzen die ganze Zeit.
Wer weiß, was wir für Meisterwerke erschaffen würden, Gunnar, wenn wir gemeinsam aneinander gekettet wären, Tag und Nacht miteinander verbringen würden. Ja, aber die beiden haben das so nett erzählt, dass sie auch noch jeden Tag gemeinsam Mittagessen gehen. Das ist wie ein Ritual, das ist wie ein altes Ehepaar. Obwohl die ja mindestens der Ritchie Familie und Kinder hat, ich nehme an, der Fred Ford auch, scheint das als Arbeitsfreundschaft, als Arbeitsbeziehung, ich glaube, eine der belastbarsten und lange anhaltendsten zu sein, die die Spielebranche überhaupt hervorgebracht hat. Das ist schon bemerkenswert. Da haben sich schon 2 gefunden, die sich wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Und das braucht ein Spiel, um zusammenzufinden, nämlich dieses erste Star Control, das noch kein Meisterwerk ist. Da werden wir gleich ein bisschen erzählen, aber da müssen sie sich erst finden, da müssen sie auch so ein bisschen die Grundlagen legen. Aber das zweite Spiel, das sie dann gemeinsam machen, nämlich Star Control 2, das ist dann das, was man mit Fug und Recht als ein Meisterwerk bezeichnen kann.
Die Ambition für beide Spiele ist auch sehr unterschiedlich und die beiden Spiele entstehen auch unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Aber erstmal zu Star Control 1. Du hast schon gesagt, das ist Arkhan im Weltraum. Es ist diese Idee von den asymmetrischen Kämpfen, die Arkhan ja sehr formalisiert hat, würde ich sagen. Die ist hier jetzt weitergedacht in ein Science-Fiction-Universum mit all der Wildheit eines Science-Fiction-Universums. Also mit lauter ausgedachten Rassen, nichts, was man noch so leicht erkennen könnte. Die ganzen Arken-Wesen und Kämpfer sind ja alles Archetypen. Der langsame Troll, das flinke Einhorn, der in Feuer explodierende Phönix und so. Das sind alles Sachen, die kennt man irgendwie und das passt auch. Und hier muss er sich jetzt alles ausdenken, was viel schwieriger ist, finde ich. Das heißt, wenn du eine Phönix-Kreatur haben willst, denkst du, es muss was mit Feuer zu tun haben. Und hier denkt er sich diese ganzen Sachen aber aus und kriegt damit ein ganz interessantes Portfolio an Raumschiffen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften hin. Das ist schon gut gelungen, auch wenn es nicht das bedeutsame Spiel ist, wie du gesagt hast.
Ja, also das baut, wie gesagt, auf diesem Arken auf. Das Arken ist ja ein Zweispielerspiel, bei dem zwei Seiten gegeneinander spielen, die dann auch jeweils unterschiedliche Einheiten haben. Also es ist asymmetrisch, sowohl in der Konstellation der Armeen gegeneinander. Die eine Armee ist anders zusammengesetzt als die andere. Und es ist auch asymmetrisch in den Kämpfen, die immer eine Einheit gegen eine andere Einheit ist. Und auch da kämpfen dann also im Endeffekt nie die gleichen gegeneinander. Also mit wenigen Ausnahmen bei Arken, hier bei Star Control ist es nie der Fall, zumindest nicht in der Kampagne. Und in diesem Fall haben wir jetzt hier also zwei Parteien, die im Weltraum aufeinandertreffen. Und das eine ist die Alliance of Free Stars und das andere ist die Urquan Hierarchy. Also es gibt so eine grobe Rahmenhandlung für dieses Spiel, die innerhalb der Partien keine große Rolle spielt, weil das schon noch sehr viel Mechanik ist. Also im Endeffekt geht es hier um zwei Parteien, die gegeneinander antreten und am Ende bleibt ein Sieger übrig. Aber es gibt zumindest schon mal diese Andeutung von dieser Rahmenhandlung, nämlich von Alienrassen unter der Rute der gemeinen Urquan, die die Galaxie übernehmen wollen. Und dagegen stemmt sich eine andere Allianz, eben diese Alliance of Free Stars, zu der auch die Menschen gehören, die Earthlings, wie sie hier heißen in diesem Spiel. Und jede von diesen Seiten besteht aus 7 Völkern und jedes von diesen Volk hat ein eigenes Raumschiff, einen eigenen Raumschiff-Typ und die treten da also gegeneinander an.
Und das ist eine gut-böse Situation. Du kannst beide Seiten spielen natürlich, ist ja ein Zweispielerspiel, aber es ist gemacht als eine gut-böse Situation. Das ist eindeutig hier die Alliance of Free Stars. Das sind hier die Guten. Das ist übrigens ziemlich genauso wie G.I. Joe später. Kennst du das für C64?
Nein.
G.I. Joe ist auch so ein asymmetrisches Spiel, wo die ganzen Helden aus dem G.I. Joe-Universum und die ganzen Bösewichter aus dem G.I. Joe-Universum in zwei Gruppen eingeteilt werden und dann auch in asymmetrischen Arken-ähnlichen Kämpfen gegeneinander antreten. Das halt nur viel später, deswegen gibt es so eine isometrische Perspektive und du glaubst es nicht, Farbgrafik. Aber ganz interessant, ist mir vorher nie aufgefallen, dass das G.I. Joe, eins meiner Highlight-Spiele meiner Teenager-Jahre, dass das sich relativ direkt auf die Konstellation von Star Control bezieht.
Oh, ich fürchte, ich weiß schon, was wir zum 20-jährigen Jubiläum besprechen.
Ich wünsche mir.
Das war keine gute Idee mit den Wünschen, das lassen wir an der Stelle wieder sein. Nein, okay, G.I. Joe, verstehe. Also das Spiel Star Control, dieses erste Spiel, das zerfällt noch in die gleichen beiden Spielhälften, die auch Arken ausgezeichnet haben. Es gibt ein strategisches Spiel, wo das bei Arken ein Spielbrett, ein Schachähnliches war, wo man dann Züge gemacht hat. Ist das nun hier eine Sternenkarte? Leider eine rotierende dreidimensionale Sternenkarte, was eine der furchtbarsten Entscheidungen dieses Spiels ist, weil sie völlig unübersichtlich ist. Aber auf jeden Fall eine Karte von Sternen, die durch so Sternenstraßen miteinander verbunden sind. Auf der einen Seite ist die Hierarchie, auf der anderen Seite die Allianz. Und in jeder Runde ist jeder Spieler einmal dran und kann 3 Züge machen. Also das Raumschiffe verschieben von einem Stern zum anderen oder dort auch Kolonien aufbauen, was im Endeffekt einfach nur Stützpunkte sind, in denen man dann seine Schiffe wieder heilen und reparieren kann und solche Dinge. Und die auch Credits generieren, mit denen man dann auch neue Schiffe kaufen kann. Also es ist ein ganz rudimentäres Aufbauspiel sozusagen da, eine Art Strategiekarte, auf der man eben seine Truppen verschiebt. Und wenn dann aber 2 von den Schiffen aufeinandertreffen, dann kommt es, wie bei Arken auch, zum Actionkampf in einem separaten Spielfeld. Dann wird also umgeblendet auf das Schlachtfeld, was hier halt einfach ein Sternenfeld ist, in dessen Mitte aber immer ein Planet sich befindet, als Gravitationszentrum, der auch Gravitation ausübt. Und ja, da schwirren dann diese beiden Raumschiffe rum und versuchen sich gegenseitig zu zerlegen.
Das ist ein bisschen wie das urprototypische Spiel Space War, das auch in der Mitte immer dieses Gravitationszentrum hat. Und hier geht es stark darum, dass die Schiffe sich drehen. Also du drückst nach links, dann dreht es sich nach links, drückst nach rechts, dreht sich nach rechts. Und die Ausrichtung der Schiffe ist hier sehr wichtig. das macht ein viel indirekteres und ein bisschen langsameres Spiel als bei Arkane, wo sich die Figuren relativ zackig bewegen können und zackig drehen können. Hier ist es ein bisschen strategischer, man muss mehr gucken, wo man so hinfliegt, weil man ein bisschen langsamer reagieren kann. Aber wie du schon sagtest, die Asymmetrie ist hier halt auch ganz wichtig. Und es gibt natürlich anders als bei Arkane keinen Nahkampf.
Es kommt ein bisschen drauf an, welche Art von Schiff du hast, weil die unterschiedliche Reichweiten haben und so, aber den richtigen Nahkampf ist die extreme Ausnahme bei Star Control. Meistens sind das natürlich schon Schüsse, die hier aufeinander abgefeuert werden. Mit, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlichen Schiffen, die alle immer einen primären Angriff haben und, auch das ist neu, einen sekundären Angriff oder eine Spezialfähigkeit. Also wenn wir zum Beispiel den Cruiser der Erdlinge nehmen, dann ist das ein ziemlich normales Raumschiff, um ehrlich zu sein. Das kann eine wärmesuchende Rakete abfeuern, die relativ schnell über dieses Schlachtfeld zischt und sich also in Richtung des Gegners orientiert. Die ist nicht super präzise, aber sie geht zumindest automatisch in Richtung des Gegners. Und die zweite Fähigkeit ist ein Punktverteidigungslaser. Das könnte man schon fast als eine Nahkampfwaffe bezeichnen, weil da musst du, um den Gegner damit zu treffen, was geht, wirklich in unmittelbarer Distanz sein. Eigentlich ist es aber eine Abwehrwaffe. Wenn so eine Rakete angeflogen käme, dann könnte die einfach ausschalten. Und diese Angriffe brauchen aber Energie. Jedes Schiff hat eine Batterie. Die lädt sich mehr oder weniger schnell wieder auf. Das ist unterschiedlich, je nachdem, was für ein Schiff es ist. Du kannst also nicht endlos drauf losballern. So ein Erdlingsschiff kann zwei Raketen abschießen, dann muss es erstmal warten, bis die Energie wieder aufgeladen ist.
Genau, relativ straightforward. Funktioniert ganz gut, finde ich. Also ist wirklich eine sehr adäquate Weiterentwicklung des Arkane-Prinzips. Ist aber ja auch schon das ganze Spiel. Dieser Meta-Teil, den du angesprochen hast, diese Sternenkartengeschichte in rotierenden 3D, das funktioniert leider überhaupt nicht. Also ist einfach super schwer zu lesen. Man weiß gar nicht, komme ich da jetzt wirklich hin in den drei Zügen, wenn ich das wirklich will. Ja, ist also wirklich, wirklich grausig, fügt dem Spiel nicht so richtig was hinzu. Ist auch gar nicht obligatorisch wie bei Arkane. In Arkane ist das Hauptspiel. Und hier ist es eine Art von Kampagne und du kannst aber auch Einzelmissionen spielen. Also nur Schlachten spielen. Und davon gibt es eine Reihe vorgefertigter. Aber das eigentliche Kämpfen, das ja schon in Arkane gut funktioniert hat, das funktioniert auch hier wieder gut. Ja, es hat sich logisch fortentwickelt und das macht auch Spaß und ist ein grundsolider Baustein, der hier zum Einsatz kommt. Das ist halt nur nicht viel Spiel drumherum.
Nee, du merkst schon, dass der Fokus hier ganz eindeutig auf diesem Actionkampf liegt und das strategische Element, das ist nicht unbedingt ein Nachgedanke, im Gegenteil, es war von Anfang an geplant, dass es das gibt, aber es ist nicht der Hauptfokus des Spiels und man merkt auch, dass die Politur, sofern sie in Star Control überhaupt schon drin ist, dann liegt sie in den Kämpfen. Der Vergleich mit Mail Order Monsters ist gar nicht so schlecht, auch wenn da 5 Jahre zwischen den Spielen liegen, aber wir hatten ja bei Mail Order Monsters besprochen, dass dadurch, dass das so ein Baukastensystem hat, die Spielbalance extrem aus den Fugen gerät und das sehr unfaire Konstellationen gibt. Das ist etwas, was man Star Control nicht vorwerfen kann. Die 14 Schiffe, die hier vorkommen, die sind zwar asymmetrisch, also es kann schon Aufeinandertreffen von Schiffen geben, wo eines eine sehr dominante Strategie gegen anderes hat. Weil aber zum Spiel ja immer gehört, dass du, wenn du weißt, gegen welches Schiff du antrittst, du aus deinem Arsenal ein potenziell passendes Schiff auswählen kannst, mit dem du da antreten möchtest, gibt es immer die Möglichkeit, das auszukontern. Und so balancieren sich dann die Stärken und Schwächen der einzelnen Schiffe doch sehr, sehr gut aus. Also diese Kämpfe funktionieren viel besser und sind viel optimierter, als das in Mail Order Monsters der Fall ist.
Ja, auch als es in Mail Order Monsters möglich war, logischerweise wegen des Spielprinzips. Also, sie haben es ja auch so erzählt, sie wollten schon kein großes Spiel machen hier. Das ist nicht als großer Wurf gemeint. Sie hatten halt diese Kernidee Arkane in Space und das wollten sie auspolieren, so dass es einen gut spielbaren Kern ergibt und das ist ihnen ja auch gelungen und das haben sie auch richtig gemacht und dann haben sie noch den Quatsch mit dem 3D-Zeug draufgetan und das hat es wieder so ein bisschen zerstört, aber eigentlich ist das ein funktionales Spiel, vor allen Dingen für 2 Spieler.
Ja, das könnte sogar sein, dass dieser Strategiepart kontraproduktiv war. Hätten sie das als reines Action-Duell-Spiel verkauft, dann wäre das für die Zeit, das ist im Jahr 1990 rausgekommen, vermutlich noch attraktiver gewesen als mit diesem Strategieüberbau.
Ja, es ist ja ein bisschen irritierend. Wenn du das versuchst, so zu spielen, dann macht es halt leider keinen Spaß. Wenn du halt dich darüber hinwegsetzt und das spielst wie Arkane, dann macht es halt Spaß.
Ja, aber wie gesagt, die beiden waren da schon noch ein bisschen in der Findungsphase und Accolade hat ihnen jetzt auch nicht unendlich Ressourcen und Zeit dafür gegeben, um das Spiel umzusetzen. Das war etwas über ein Jahr in der Entwicklung und ist dann Mitte 1990 erschienen. Also um nochmal zum Anfang zu springen, Richie und Ford lernen sich Ende 88 kennen, Anfang 89 gründen sie ihre eigene Firma, Toys for Bob, die sie übrigens auch bis heute noch haben.
Gehört ihnen nicht mehr, ne? Die Firma gibt's schon noch, aber sie sind nur noch Angestellte. Die gehört ins große Activision-Universum.
Die gehört Activision, genau. Aber die Firma gibt es noch und die haben sie eben Anfang 89 gegründet und haben dann als dieses Duo schwerpunktmäßig an dem ersten Star Control gearbeitet, aber mit ein bisschen Hilfe von alten Kollegen, weil, wie es der Zufall so will, sitzen die mit ihrem kleinen Büro in Novato in Kalifornien, das ist eine Stadt in Nordkalifornien, über einem Bürobedarfsladen und den Nachbarbüros sind alte Kollegen eingezogen. Der Robert Leland zum Beispiel, das war einer der Mitgründer von Freefall Associates, des Entwicklerteams, wo Arkane entstanden ist, der sitzt daneben an und setzt diesen Game Genie für das Mega Drive um. Das ist so ein Steckmodul, mit dem man cheaten kann auf dem Mega Drive. Und der Greg Johnson, den wir vorher schon erwähnt haben, der Starflight-Entwickler, der sitzt auch nebenan, der arbeitet an Toe Jam und Earl, einem Mega Drive-Spiel, das dann 91 erscheinen wird, auch ein Klassiker. Also die sitzen da mit ihren Buddies sozusagen zusammen und die helfen sich auch alle gegenseitig. Accolade sitzt weit weg. Die sitzen in San Jose. Das ist im Süden von Kalifornien, 840 Kilometer weit weg. Und wenn da mal ein Milestone übergeben werden muss, wenn da mal irgendwelche Checks übergeben werden müssen, dann fährt jemand von Toys for Bob mit dem Auto in Richtung San Jose und von Accolade fährt ein Producer mit dem Auto in Richtung Novato und dann treffen sie sich in der Mitte. Nach 4 Stunden Fahrt auf irgendeinem Rasthof und dann werden da Disketten übergeben und ein Check und auch mal Hardware und so und dann fahren die auch wieder zurück. Also das ist alles noch sehr physisch, ne? Da werden keine Dinge per Modem hin und her geschickt oder so. Das ist auch deswegen ein bisschen ironisch, weil der ursprüngliche Gedanke bei dem StarCon schon in dem ursprünglichen Pitch von Paul Ritchie war, dass das eine besondere Eigenschaft haben sollte, nämlich über Modem spielbar zu sein. Das Spiel sollte also laut dem ursprünglichen Konzept für 2 Plattformen entwickelt werden, nämlich für den C64 und für den PC. Den C64 haben sie dann relativ schnell aufgegeben und dann blieb nur noch der PC übrig. Die Lead-Plattform war also von Anfang an der PC, was 89 jetzt noch keine Selbstverständlichkeit war. Und diese Modem-Geschichte, die haben sie dann schnell wieder fallen lassen.
Das war voll keine Selbstverständlichkeit mit dem PC. Das ist eine der frühen richtigen PC-Serien, die wirklich für den PC gemacht worden sind, die Star Control-Serie. Schon ganz schön cool. Aber ich finde das eine super interessante Arbeitsweise, die sie halt damals hatten. Das war schon gemeint als 2-Mann-Firma. Sie haben immer und auch noch lange danach, bevor sie Leute eingestellt haben, haben sie da immer zu zweit in ihrem maximal 2 Meter Abstand gesessen, alles miteinander ausgemacht und alles, was sie zusätzlich brauchten, haben sie zugekauft. In der Regel von Leuten, die sie bereits kannten aus anderen Konstellationen und haben dann mit denen so Freelance-Arbeit gemacht, haben sich von denen dann Sachen machen lassen und sind aber im Kern immer sie beide geblieben und hatten immer die volle kreative Kontrolle, auch unter anderem, weil, wie du sagst, Accolade halt weit weg war und die Kontrolle durch die Publisher damals noch sehr rudimentär war. Heutzutage schickt der Publisher dir ja so einen Producer ins Haus, der dann da in irgendeinem Zimmer sitzt und die ganze Zeit irgendwas nachprüfen will und Sachen sehen will und Vorschläge macht, mal gute und mal schlechte. Und damals gab es diesen sehr rudimentären Kontakt, sehr periodisch. Man muss ja bedenken, nach dieser 4-Stunden-Fahrt und der Übergabe des Milestones sind die dann erstmal zum Testen gegangen, ja, und haben sich das mal angeschaut und haben erstmal überlegt, was sie dazu sagen. Und dann gab es erst das Feedback wieder zurück. Und in der Zeit haben sie ja schon mal weiterentwickelt. Also eine sehr verschobene Form der Entwicklung, sehr autonom und die hatten eine sehr gute Möglichkeit, eine Vision oder ihr Spiel gemeinsam zu entwickeln. In dieser 2-Personen-Konstellation und das ist ja auch das, was dann so gut funktioniert hat. Also auch später noch, aber vor allen Dingen dann sichtbar in Star Control 2.
Da gibt es ja dann die Anekdote bei Star Control 2, dass Accolade das finanziert, dieses Projekt, mit einer Entwicklungszeit von ungefähr 1 Jahr. Es basiert ja auf der Technologie, die Fred Ford und Paul Ritchie aufgebaut haben. Also sie müssen nicht mehr von 0 anfangen. Und nachdem das Jahr um ist, sagt Accolade so, jetzt müssten wir das Ding aber mal releasen. Aber da sind die beiden noch nicht zufrieden damit, wie das Spiel gerade ist. Und sagen, nee, wir bräuchten noch ein paar Monate. Und dann einigt man sich insofern, als Accolade einfach alle Zahlungen einstellt und Richie und Ford, beziehungsweise in dem Fall nur Ford, das noch ein paar Monate aus eigener Tasche finanziert, so lange, bis die endlich zufrieden mit dem Spiel sind und Accolade das dann aber auch klaglos published. Ja, also da ist kein böses Blut, sondern dann finanziert den Rest der Entwicklung halt Toys for Bob selbst.
Ganz schön lustig. Also die haben das ja wohl auch gewusst, dass Accolade das so nicht finanzieren würde. Das Risiko sind sie halt eingegangen, dass sie das nicht in einem Jahr schaffen. Also sie haben auch nicht gesagt, was sie da machen würden, in welchem Umfang das hinterher sein soll. Und das ist dann halt einfach mittendrin entweder noch größer geworden oder sie haben halt sehr tief gestapelt gegenüber Accolade, damit die ihnen das nicht abschießen, das ambitionierte Projekt.
Nee, genau, letzteres. Das war von Anfang an klar, dass sie da jetzt ein größeres Brötchen backen wollten. Ja, und wie sieht dieses Brötchen aus? Also das erste Star Control, das ist jetzt ein Achtungserfolg, würde man, glaube ich, sagen. Also auf jeden Fall erfolgreich genug, dass Accolade sagt, ja, dann mach doch mal den Nachfolger. Und wie gesagt, die Basis ist jetzt schon mal da. Vor allen Dingen halt dieses Raumkampfsystem. Das wird es im zweiten Teil auch wieder geben. Also diese Actionkämpfe, die spielen da eine zentrale Rolle. Und die sind fast unverändert gegenüber Star Control 1. Die sind also im Kern schon noch das Gleiche. Die funktionieren ähnlich. Die sind natürlich ein bisschen polierter. Die sehen ein bisschen besser aus. Und es sind jetzt deutlich mehr Fraktionen dazugekommen, außer den 14 im ersten. Aber im Kern ist das das gleiche Spielprinzip. Aber drumrum kommt einiges dazu.
Drumrum entsteht jetzt ein richtiges Spiel. Jetzt ist es ein bisschen so, wo vorher dieser Actionkampf das Zentrum war, ist jetzt der Actionkampf nur noch eine Teilmechanik. Und das, was drumherum entsteht, ist, man könnte es ein Rollenspiel nennen. Also es gibt unterschiedliche Definitionen, ja, was das jetzt nun für ein Spiel ist. Es ist ein Action-Adventure und so, aber eigentlich ist es im Herzen ein großes Explorationsrollenspiel quer durch das Universum. Und sie extrapolieren es aus dem ersten Star Control heraus. Die ganzen Alien-Rassen, die sie da entwickelt haben für Star Control, die sind jetzt kanonisch in diesem Universum. Das ist jetzt ihr Universum. Und die entwickeln sie alle weiter. Und darum entsteht jetzt eine Masse an Hintergrundgeschichten. Es gibt jetzt plötzlich eine große Historie für das Spiel. Das Handbuch erzählt mal eben gleich auf den ersten Seiten 250.000 Jahre Historie nach. Badadam, damit du schon mal drin bist. Also man hat schon gleich das Gefühl, dass jetzt hier ein großer Wurf geplant ist. Und dazu kommen jetzt eine ganze Reihe neuer Mechaniken. Vor allen Dingen ist es halt jetzt das Fliegen durchs All. Also es gibt eine Sternenkarte wie in Elite und es gibt eine Reise von Planet zu Planet. Über so Dimensionstore in so einem Zwischenuniversum, dem Hyperspace, kann man durchfliegen, kann dann zu den Sternen reisen, aber es gibt nicht so einen Teleport wie bei Elite oder so, sondern man fliegt da wirklich quer über die ganze Karte. Das ist das eine. Und dann kann man auf dem Planeten auch landen und die ausbeuten. Man kann Alienrassen treffen und mit denen reden. Und eine ganze Reihe an Mechaniken kommen jetzt hier dazu, die aber alle gut in die Metapher passen. Man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt ein Spiel, das ist um eine bestimmte Mechanik herum entstanden. Sie wollten eine bestimmte mechanische Erfahrung machen, sondern die wollten sowas machen wie ein Star Trek-Spiel, nur ohne Star Trek. Also so eine Universumsexploration. Und was braucht man dafür alles? Naja, man muss Planeten vielleicht ausbeuten können, man muss mit Aliens reden können, man muss sein Raumschiff aufrüsten können und all diese Mechaniken sind da drin.
Und kämpfen natürlich, genau. Ja, und sie bauen auf der Geschichte des ersten Teils, rudimentär wie sie da auch war, aber jetzt wird sie ausgefeilter. Wir hatten ja diese Geschichte von diesem großen Konflikt zwischen der Hierarchie der Urquan und der Allianz, zu denen die Menschen gehören. Die Menschen übrigens die jüngste Rasse. Die ist noch nicht allzu lange her, dass die überhaupt erst in die Sterne gereist sind und die jetzt Hyperspace-Reisen gelernt haben und so. Und dieser Krieg, der dort tobt zwischen diesen beiden großen Allianzen, der sieht nicht gut aus für die Alliance of Freestars. Wir sind hier im Jahr 2134 und es sieht schon sehr danach aus, als würden die Urquan gewinnen. Und in diesem Jahr entdecken die Menschen aber durch Zufall einen Planeten, auf dem es Artefakte von einer lange, lange, lange vergessenen Rasse, von einem anderen Volk gibt. Also einem Volk, das seit mehr als 200.000 Jahren nicht mehr existiert in diesem Quadranten der Galaxie, von dem man aber immer mal wieder irgendwo Überreste findet. Eine Vorgängerrasse, die hochtechnologisiert war und die auf mysteriöse Weise verschwunden ist, die Precursors. Diese Artefakte sind aber sehr mächtig und dementsprechend wird also heimlich eine Forschungsexpedition ausgeführt. ausgeschickt auf diesen Planeten im Vela-System, um herauszufinden, was es mit diesen Artefakten auf sich hat. Und während diese Forschungsmission dort auf diesem Planeten ist, geht aber der Krieg zu Ende und die Ukwan gewinnen. Und sie gehen zu jeder einzelnen von dieser unterlegenen Rassen hin, die sie jetzt besiegt haben, und stellen sie vor die Wahl, nämlich entweder ihre Kampfvasallen zu werden, also sich unterzuordnen, in Zukunft auf ihre Seite zu kämpfen, oder sich unter ein sogenanntes Slave Shield zu begeben, also auf ihrem Heimatplaneten eingesperrt zu werden unter einem Gefängnisschild, einem Schutzschild, das undurchdringlich ist und damit also keine raumfahrende Rasse mehr zu sein. Und die Menschen entscheiden sich für den Schild und lassen sich also auf der Erde einsperren. Das Problem ist, dass diese Forschungsexpedition im Vela-System davon nichts mitbekommt. Die sind da gestrandet. Und so vergehen 20 Jahre, es wird das Jahr 2155. Und in der Zwischenzeit hat diese Expedition herausgefunden, was es mit diesen Precursor-Artefakten auf sich hat. Das ist nämlich eine riesige automatisierte Werkstatt, um Raumschiffe zu bauen. Und dort haben sie also in einem Jahre anhaltenden Prozess zugesehen, wie diese automatisierten Roboter ein gigantisches Raumschiff bauen. Aber es sind nicht genügend Ressourcen auf diesem Planeten, deswegen reicht es nur für den Rumpf dieses Raumschiffs. Also das ist flugtüchtig, das kann abheben, aber es ist nur rudimentärst ausgestattet. Aber es reicht, um endlich wieder zu den Sternen aufbrechen zu können und zurück zur Erde zu fliegen und mal zu schauen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und was passiert ist, da beginnt das Spiel, das bemerkt man dann am 17. Februar 2055, der Tag, an dem das Spiel beginnt, als dieses Precursor-Raumschiff, wo wir der Kapitän davon sind, zurück zur Erde kommt und feststellt, dass da niemand mehr da ist, sondern nur dieser rotglühende Schild.
Das ist ein ganz schön cleverer Spieleinstieg. Ich finde, es spielt gut mit so Science-Fiction-Tropen. Es erzählt diese Geschichte auch mit ein paar Bildern. Also es ist jetzt kein animiertes Intro oder so, aber es hat ein paar Bilder. Und diese Bilder sehen aus wie alte Cover von Astounding Science Fiction und diesen Magazinen. Auch ästhetisch nähert es sich der Golden Age of Science Fiction an. Diese Golden Age of Science Fiction, das sind ja auch so epische Werke und so, da hat man schon so ein erhabenes Gefühl. Jetzt bin ich hier der Raumschiffpilot und ich habe dieses sensationelle Raumschiff von den Precursors, von dieser älteren Rasse. Davon gibt es übrigens nur eins. Diese Fabrik könnte natürlich mehr bauen, wenn sie mehr Rohstoffe hätte, aber A hat sie ja keinen Rohstoff. Und sie müssen auch aus dieser Fabrikanlage den Hauptcomputer ausbauen und in das Schiff tun. Sonst fliegt das nämlich nicht. Die können nämlich das Schiff gar nicht bedienen, weil die Precursors sind offenkundig, keine Ahnung, 4 Meter groß und haben 7 Arme oder sowas. Also wie genau sie aussehen, weiß man nicht, aber jedenfalls nicht wie Menschen. Und es braucht schon 3 Leute, um einen Knopf zu drücken da drin. Also es muss schon einen Computer geben, der das alles steuert. Und nun kommt man zurück, da ist diese rotglühende Erde, von der man nicht versteht, was da los ist. Und dann funkt einen jemand an und fragt, wer sind Sie? Identifizieren Sie sich? Fremdes Raumschiff und so. Und dann sagt der am anderen Ende der Funkverbindung, hier ist der Sklavenplanet Erde. Sind Sie das Versorgungsraumschiff der Ukwan? Und dann verstehst du sofort, wo du bist und was da passiert ist. Ah, die versklavte Erde, ja. Und sie halten mich für einen von den Ukwan. Und dann fängst du an zu erklären, hey, ich komme von der alten Expedition nach Vela, ja. Ich komme zurück mit einem neuen Schiff und wie geht's euch? Und die so, alles scheiße hier. Warum bist du nicht das Versorgungsraumschiff? Das Versorgungsraumschiff der Ukwan ist schon seit 5 Jahren überfällig und wir haben keine Rohstoffe mehr. Tu was schnell, dann kriegst du gleich den ersten Auftrag. So. Wie das halt in solchen Spielen so üblich ist. Und ich finde das wirklich einen Hammer-Einstieg, wie das Spiel dich da sofort an der Nase packt, reinzieht, dir gar nicht so viel erklärt. Es gibt auch keine Art Tutorial oder sonst irgendwas. Es nimmt dich einfach, setzt dich in diese Situation und gibt dir dann sofort in kurzer Folge 2 super einfache Aufträge. Einmal greifen irgendwelche Aliens an. Da kannst du dann halt gleich mal lernen, wie der Kampf funktioniert und wie man mit Aliens spricht. Kommen wir gleich noch zu. Und ein anderer Auftrag ist jetzt, Rohstoffe zu holen vom Merkur, weil sie haben keine radioaktiven Rohstoffe mehr. Und wenn du ihnen diese Rohstoffe bringst, und das ist wieder so ein Minispiel, da lernst du die zweite Mechanik kennen, dann geht da die Geschichte weiter und dann sprechen sie mit dir, dann wird diese Raumstation stabilisiert und dann geht's da weiter.
Genau. Also was man hier in diesem Tutorial-Abschnitt, wenn man so möchte, was ich in keiner Stelle wie ein Tutorial anführt, weil dir nie irgendeine Texteinblendung oder sonst irgendwas gesagt wird. Es ist rein erzählerisch gelöst durch die Situationen, die da passieren. Es ist eine wunderbare Art und Weise, dich in die Spielmechanik einzuführen. Und was dir da gezeigt wird, ist schon diese Vielfalt der Spielmechanik, aber du richtest dir hier im Prinzip deine Homebase ein. Und diese Homebase ist natürlich unser Sonnensystem. Auch das ist ganz clever, dass wir hier, obwohl wir ja in einem Science-Fiction-Rollenspiel sind, in dem wir bald in sehr fremde Regionen des Weltalls kommen werden, sind wir hier am Anfang erstmal in vertrauten Terrain, auch wenn die Erde nicht zugänglich ist, aber es sind zumindest mal der Mond und der Mars und der Merkur und so weiter. Und da führen uns die ersten Aufträge erstmal hin. Und das Spiel zeigt uns dann auch innerhalb dieser ersten Spielstunde ganz schön, in welchen Dimensionsstufen, in welchen Zoomstufen sozusagen es spielt, weil du hast die Ebene des einzelnen Planeten, wo du sogar auf die Oberflächen dann runter kannst. Du hast die Ebene des Sonnensystems jeweils, wo Planeten und auch teilweise Monde um die Planeten kreisen und die Planeten um irgendeine Sonne. Und dann hast du die Ebene des Weltalls an sich oder des Quadranten, des Teils der Galaxie, in dem wir uns hier befinden. Und da sind dann die ganzen Sterne, dann Konstellationen verbunden und weit verstreut. Und da findet dann die große Reise, die Erkundungsreise statt. Aber du fällst immer wieder zurück dann auf diese unteren Ebenen, auf das Sonnensystem, auf einzelne Planeten. Und das ist sehr hübsch, diese Staffelung. Das führt auch zu einem guten Gefühl von gleichzeitig Weite, aber auch immer wieder von Präsenz an Orten.
Ja, man hat ein sehr gutes Gefühl für den Raum. Das Spiel ist ein Spiel, das in Modulen funktioniert, in Gameplay-Modulen. Du hast dieses Reisemodul, das so durch diese Ebenen zoomt, wie du schon gesagt hast. Du hast aber auch eine Sternenkarte. Du hast den Kampf als Modul. Du hast als Minispiel die Ausbeutung von Planeten. Das kann man vielleicht mal kurz erwähnen, weil ich ja eben schon angedeutet habe, dass du zum Merkur reisen musst, wenn du einen Planeten findest, dann kannst du den scannen, ob der Mineralien hat, ob der Energievorräte hat oder ob der Lebensformen drauf hat. Das ist ein bisschen wie sehr viel später in Mass Effect 2, wo du so eine Probe runterschickst und die kann dann da auf dem Planeten rumfliegen, in so einer ganz einfachen Ansicht, und die weicht dann da etwaigen Gegnern oder Gefahren aus und sammelt durchs einfache Drüberfliegen so Pünktchen ein, und diese Pünktchen stehen für bestimmte Rohstoffsorten, die unterschiedlich viel wert sind, was an Farben gezeigt wird. Und das Spiel sagt ja auch immer, was du gerade eingesammelt hast, ja, keine Ahnung, 25 Eisen oder 21 Zixelbicks, keine Ahnung. Gibt's dann ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist halt ein Modul und dazu das Kampfmodul. Aber das wichtigste Modul, finde ich, neben dem Kampf natürlich, ist das Sprachmodul. Weil mit jeder Alienrasse, der du begegnest, schaltet es in einen extra Bildschirm um, wo die Aliens, auch der Drittel des Bildschirms, gezeigt werden in einer Animation, die dann mit dir sprechen. In einem Dialogsystem. Mit Sprachausgabe.
Nicht in der Urversion von Star Control 2. Da gab es noch keine Sprachausgabe.
Nicht in der Ursprungsversion, in der späteren Version, genau. In der ursprünglichen Version ist das noch alles nur Text, aber das ist ganz schön toll. Jede dieser Alienrasse hat eine eigene animierte Grafik, die sehen auch alle krass anders aus. Also es ist ein richtig ein wildes Universum, so ein bisschen halt, wie man damals im Golden Age of Science Fiction, so wie Jack Vance und solche Leute sich Science Fiction vorgestellt haben. Heutzutage müssen ja Aliens immer menschenähnlich sein, damit sie sexy sind und so. Damals hat man auch einfach ganz wilde, unterschiedliche Konzepte, Aliens, die Methan essen und was weiß ich, ja, und menschenähnliche und tigerähnliche und sowas. Und aus einem großen Ideenreichtum an Alien-Konzepten schöpft dieses Spiel auch, und es ist jedes Mal eine Freude, wieder so einem Alien zu begegnen, weil die haben eine eigene Melodie, also einen eigenen Soundtrack, haben eine eigene Grafik, die haben sogar einen eigenen Font im Spiel, also eine eigene Schriftart und halt eine eigene Sprachausgabe in den späteren Versionen, und mit denen führst du dann Dialoge. Da geht's halt schon mal drum, ob die dich jetzt zerstören oder nicht. Oder ob du gegen die kämpfen musst oder nicht. Und du erforschst dann deren Motive, manchmal deren Geschichte, wenn sie viel mit dir reden. Ja, du erfährst dann halt auch viel darüber. Ist ganz, ganz toll.
Ja, das gibt ja nun auch viele von diesen Alienrassen, die man dann im Laufe des Spiels kennenlernt. Und die allerersten, mehrere davon, triffst du ja schon in diesen ersten Spielminuten. Eine Drohne von den Urquan, die dich anfunkt, diese Ilvrath, dieses Spinnenvolk, Vasallen von den Urquan, wo dein erster Kampf dagegen stattfindet. Und dann triffst du bald auch deine ersten Spathi. Das ist eine ziemlich feige Rasse von, ja, so einer Art Weltraumkrebse oder so ähnlich, mit riesigen Augen. Und die ersten triffst du also relativ schnell, aber viele davon sind dann irgendwo da draußen im Weltall und wollen von dir erst entdeckt werden. Dieser spannende Teil, dieser größte, dieser Hauptteil dieses Spiels ist natürlich die Erkundung, die Entdeckung von diesem weiten Raum, von diesem Quadranten der Galaxie und was sich darin versteckt. Denn die Hauptaufgabe ist relativ schnell klar. Sobald man diese Raumstation wieder versorgt hat und sich dort kurz bewiesen hat in den ersten Aufträgen, dass man auch tatsächlich ein fähiger Kapitän ist mit einem starken Schiff, wird einem die Hauptaufgabe gegeben, nämlich, naja, irgendwie müssen wir die Erde wieder befreien. Ja, ist ja relativ logisch. Und dazu werden wir vermutlich gegen die Urquan antreten müssen. Also dieses große, dominante galaktische Volk, das zu diesem Zeitpunkt also noch irgendwie eine diffuse Bedrohung im Hintergrund ist, von dem wir nur wissen, dass die hier alle Leute versklavt haben. Aber hilft ja nichts. Ja, irgendwie müssen wir ja wieder an die Erde rankommen. Also vermutlich werden wir Allianzen schmieden müssen. Das ist das, was der Offizier auf dieser Sternbasis uns sagt. Es gab ja schon mal eine Alliance of Free Stars. Es gibt viele Völker da draußen, auch welche, mit denen die Menschen von damals noch Verbindung haben. Vielleicht sind welche bereit, sich wieder zusammenzuschließen. Vielleicht können wir nochmal einen großen Befreiungskrieg anzetteln. Aber dazu müssen wir überhaupt erstmal da raus in die weite Welt und die anderen Aliens finden und schauen, wie wir Stärke aufbauen können. Und mit das spannendste Artefakt, finde ich, von diesem Spiel, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ist, dass die Packung damals ja mit einer Sternenkarte kam, mit einer ausfaltbaren, postergroßen Karte in schickem Schwarz, auf der die ganzen Sternensysteme, die ganzen Konstellationen eingetragen sind, auf der auch mit so gestrichelten Kreislinien ein paar von den Einflussgebieten von bekannten Alienklassen eingezeichnet sind, zumindest so wie der Stand der Dinge war, damals zur Zeit des großen Kriegs gegen die Urquan, aber das ist ja 20 Jahre her. Also es ist eine veraltete Sternenkarte, die da mit in der Packung liegt und das macht es so interessant, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Informationen da drauf noch korrekt sind. Aber das sucht man natürlich erstmal unser Sonnensystem, die Sonne, den Ausgangspunkt, wo wir sind und schaut dann da auf dieser Karte erstmal nach, ja, was ist denn da überhaupt im Umkreis? Es gibt auch im Spiel selbst eine Karte, aber die ist viel schlechter aufgelöst als natürlich diese gedruckte Karte. Und dann gucken wir da mal, ja, der nächste große Stern ist Sirius, weißleuchtender Stern, da könnte vielleicht was Interessantes sein oder nicht weit von uns entfernt auf der Karte nach links unten, da ist ein Einflussgebiet von einer Rasse eingezeichnet, da steht Unknown, unbekannt, hatten die Menschen damals noch nicht getroffen. Oder nach links ins Volante-System rüber, da ist das Einflussgebiet der Chenchessu, einer der großen Rassen damals der Allianz, aber diese Chenchessu, ja, die wurden auch besiegt, also vielleicht sollten wir da mal rüberfliegen und gucken, was mit denen passiert ist. Nun ist aber das Problem, auf meiner spielinternen Karte, da ist ein anderes Volk eingezeichnet. Da stehen die Ilrath da drauf, diese fiesen Spinnen, wo mich gerade eine angegriffen hat. Was machen die da? Die sollten doch eigentlich woanders sein. Auf meiner alten Karte waren die weiter nördlich in einem anderen Sternensystem. Also schon da ergeben sich die ersten interessanten Diskrepanzen und Erkundungsspannung. Ja, also alles liegt vor mir. Überall sind interessante Dinge. Ich könnte auch nach Vela rüberfliegen, da wo die Forschungskolonie war, da wo mein Precursor-Raumschiff herkommt. Und so weiter. Es ist alles hier im Umkreis. Und ich muss die ersten Entscheidungen treffen. Wo fliege ich denn jetzt eigentlich hin?
Distanzen sind aber gewaltig und dein Schiff hat am Anfang noch gar nicht die Möglichkeit, super weit zu fliegen. Du hast gar nicht genug Sprit, ein bisschen blödes Wort, Treibstoff im Tank, um so ganz große Distanzen zurückzulegen. Also du merkst schon, am Anfang musst du erstmal ein bisschen kleinere Brötchen backen und erstmal die nahen Systeme besuchen. Und du hast ja gerade gelernt, wie man Rohstoffe findet und da gibt es auch eine Spielmechanik zu, weil der Chef der Raumstation, wo du immer wieder hinkommst, der kauft dir die Rohstoffe ab. Und dafür gibt es dann eine Währung und mit der Währung kannst du dein Schiff weiter ausrüsten. Das ist die Kernprogression neben der Exploration im Spiel, der Ausbau deines Schiffes, weil dein Schiff ist tatsächlich, auch optisch, ist das einfach ein Gerüst. Es ist eines der hässlichsten Schiffe, die man so steuern kann in solchen Spielen.
Am Anfang, ja.
Ja, es wird ja noch cool, aber am Anfang ist es wirklich so ein Gerippe. Ich habe mich auch gewundert, ganz am Anfang in so einer Großaufnahme wurde es halt gezeigt und ich dachte so, damit soll ich fliegen, ey? Warum habe ich denn kein cooles Schiff? Aber du begreifst natürlich, dass dieses Schiff nur eine Möglichkeitenwolke ist. Man weiß ja noch gar nicht, was das Schiff werden soll. Dieses Schiff kann doch alles werden.
Eigentlich ist es ein Frachtschiff.
Ja, genau. Aber es hat noch nicht mal Frachtraum im großen Stil. Ja, es ist halt wirklich noch leer. Und es kann alles werden. Ja, es kann bis zum Ende des Spiels das mächtigste Kampfschiff des Universums werden oder das zweitmächtigste, aber es kann ja auch ein Schiff sein, das so viel Treibstoff an Bord nehmen kann, um die ganze Karte zu durchfliegen und super schnell sein kann oder das gigantische Frachträume hat und Rohstoffe aufnehmen kann. Du kannst dir das nach deinem Gusto, nach deinem Geld und ein bisschen nach deiner Spielweise noch tunen. Und auch das ist sowas, genau wie du diese Faszination der Karte beschreibst, die sich schon andeutet, so deutet dieses leere Raumschiff schon so viele Möglichkeiten an, ja, wo man so denkt, boah, mit dem mache ich noch was, ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall vielleicht eine bessere Waffe oder irgendwas. Und das ist auch schon ziemlich faszinierend. Und das Spiel wirft dir, und das ist auch gleich diese Aufgabe hin, die du schon genannt hast, also die Urquan besiegen natürlich mittelfristig als großes Ziel, aber in diesem Treffen mit den Spathi, die du als feige Rasse beschrieben hast, da siehst du schon ein bisschen mehr darüber, wie das Spiel funktionieren wird, weil der Spathi sagt dir nämlich, wo sein Heimatplanet ist. Und dann fliegst du dahin und versuchst, die als ersten Verbündeten zu gewinnen. Ich möchte übrigens nochmal sagen, wie brillant ist dieses Gespräch mit dem Spathi. Das ist so, so, so super. Ich muss das jetzt leider so ein bisschen auserzählen, auch wenn es vom Anfang des Spiels ist und wenn das jetzt jeder, der das Spiel kennt, diese Geschichten natürlich schon in- und auswendig kennt, weil man die wirklich auf diese Art auch einfach am Anfang unverändert erlebt. Aber wenn man da in dieses Spiel reinkommt und man weiß ja nichts über das Universum, ja, man hat vielleicht das Handbuch gelesen, aber alles Schall und Rauch, ja, alles Alien-Rassen, nicht alles korrekt beschrieben im Handbuch. Also ein paar von den Einschätzungen, die das Handbuch so macht, auch über die Motivation von Rassen, stimmen gar nicht im Spiel hinterher. Und dann weißt du ja, die Erde ist ja ein Sklavenplanet. Der wird ja bewacht eigentlich. Ja, und die, die den bewachen, das sind die Spathi. Die sitzen aber komischerweise nicht neben der Raumstation und melden sich auch nicht groß, sondern die sitzen ganz hinten auf dem allerletzten Planeten. Und auf dem Mond, wo der Anführer der Raumstation gedacht hat, dass da eine feindliche Präsenz wäre, da ist gar nicht richtig was. Da laufen so Roboter rum und die machen gar nichts. Und dann triffst du die Spathi auf dem Uranus.
Auf dem Pluto.
Pluto, Entschuldigung. Und dann redest du mit denen. Es ist ein langes Gespräch in diesen Dialogen. Und dann kriegst du halt raus, langsam und vorsichtig, diese Ilroth, die waren da auch, die waren eigentlich die Hauptmacht, um die Menschen zu bewachen. Und dann sind die gegangen, als die Urquan gegangen sind. Keiner weiß wieso, wieso sind die Urquan überhaupt weg? Und dann sind die Ilroth auch noch weg und haben gesagt, wir gehen jetzt Leute umbringen. Und die Spathi so, warum, was machen die da? Und jetzt sind wir hier ganz alleine. Was ist denn, wenn die Menschen plötzlich aus dem Schild springen und uns angreifen? Das kommt dir schon so ein bisschen komisch vor, wenn du mit denen dann sprichst. Und die so, naja, dann haben wir gesagt, schicken wir ein Schiff nach Hause, um nochmal zu gucken, was da so ist. Und dann schicken wir noch ein Schiff nach Hause und noch ein Schiff nach Hause und hinterher ist nur noch ein Schiff da. Und das sitzt auf dem Mond. Und dann haben sie gedacht, vielleicht gehen wir da besser auf einen weiter entfernten Planeten. Man weiß ja nie, ob die Menschen nicht aus dem Schild springen. Und am Ende sitzt ein Spathi, ein einzelner Spathi in einem leeren Raumschiff, völlig wehrlos auf dem Pluto. Und er ist die Besatzungsmacht, die die Urquan hier gelassen haben. Und er ergibt sich auch sofort, er erzählt dir alles. Das ist so toll, das so nach und nach im Gespräch zu erfahren, was da passiert ist, was da los ist, auch dieses Mysterium, warum sind die Urquan nicht da, warum bewacht uns hier keiner, wo wollten die Ilroth hin und was ist denn eigentlich da los an den Koordinaten, wo die Spathi ihren Heimatplaneten haben sollen. Das war meine erste große Reise dann halt logischerweise. Ja. Also das ist ganz schön toll, weil das Spiel halt dich so mitnimmt, so langsam in dieses Mysterium rein und dir diesen gigantischen Raum voller Möglichkeiten da so hinlegt und dir aber so ein paar Brotkrumen reinstreut und sagt, dann geh mal da lang, ja, da findest du schon was.
Jetzt würde mich kurz interessieren an dieser Stelle, was du dachtest, warum ich den Spieleinstieg toll finde. Was sind denn meine falschen Gründe?
Das Spiel hat mir gefallen wegen solcher Sachen. Also weil ich finde, es ist sensationell geschrieben an vielen Stellen. Also richtig gute Dialoge mit Aliens. Ich finde, das ist eine ganz schön schwierige Disziplin. Alle Alien-Rassen unterschiedlich, hammermäßiges Worldbuilding. Und ich unterstelle dir dann ja immer was. Ich habe ein bisschen gedacht, dir gefällt bestimmt diese endlose, super grindige Exploration des Weltalls, das Raffen von Credits und Sachen und das Ausbauen des Schiffs.
Und damit hast du natürlich vollkommen recht.
Ja, klar, genau. Ja.
Aber nicht nur. Also mir gefallen natürlich insbesondere die Aspekte, die du gerade genannt hast, auch sehr stark an dem Spiel, weil das ja die langfristig tragenden sind. Also du hast gerade das Worldbuilding genannt. Das beginnt ja schon hier am Anfang, dass diese Grundkonstellation des Spiels spannend ist. Denn ich erinnere nochmal dran, wie du es erzählt hast, diese Sternenbasis, die wir da antreffen, die ist ja eine im Notzustand, weil das eigentlich seit vielen Jahren erwartete Urquan-Versorgungsschiff nicht gekommen ist. Und da klüpft sich natürlich die Frage dran, ohne dass die jemals ausgesprochen wird, was hat die denn aufgehalten? Was ist denn da eigentlich passiert? Warum können auch die Spathi sich so nach und nach zurückziehen bis auf den Pluto, ohne dass die Urquan mal vorbeischauen, ihnen auf den Finger klopfen? Wo ist denn diese Herrschaftsmacht? Sie ist ja scheinbar nicht präsent hier. Das ist eine Leitfrage, die uns eine ganze Weile begleiten wird, bis wir dann tatsächlich Antworten darauf finden werden. Das Interessante ist aber, das Spiel hat die Antworten. Ja, wir treffen ja immer wieder Spiele, die haben tolle Ausgangssituationen. Es ist auch nicht so schwierig, eine spannende Ausgangssituation zu schaffen, Geheimnisse aufzumachen. Sie werden nur häufig nicht eingelöst. Die Versprechen werden von Spielen sehr selten eingelöst, das zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen oder den Beteiligten, gerade wenn es um Science-Fiction-Rassen geht, vernünftige Motivationen an die Hand zu geben. Und Star Control 2 macht das. Hier haben die Rassenmotivationen, auch die Urquan, spezifisch stehen, da müssen wir gleich noch mehr dazu sagen. Und diese große Spielwelt, diesen Teil der Galaxie, den wir da bereisen, der lebt in gewisser Weise. Also das ist ein bisschen viel gesagt, aber das Spiel bemüht sich doch, uns das Gefühl zu geben, dass es da Wechselwirkungen gibt, sowohl zwischen den einzelnen Völkern, die diese Sterne beleben, als auch zwischen denen und uns dann, und dass wir da Einfluss drauf haben. Zum Beispiel, und das ist wichtig zu sagen, gibt es einen Zeitablauf. Also das Spiel startet ja im Februar 2155 und es gibt auch ein Zeitlimit. Es gibt also einen Endpunkt dieses Spiels, was wir am Anfang aber noch nicht wissen. Aber weil Zeit vergeht, auch durch unsere Reisen und durch unsere Taten, können sich auch Dinge ändern, können auch Dinge passieren in diesem Universum. Zum Beispiel, wenn wir die Heimatwelt der Spathi besuchen, das ist eines der ersten von diesen Ursache-Wirkungsdingen, die wir da feststellen. Also wenn wir die Heimatwelt besuchen und denen da helfen, denen auch noch einen Gefallen tun, dann ist die erste Allianz geschmiedet. Dann haben wir unsere ersten Verbündeten gewonnen, was heißt, dass wir in Zukunft auch die Raumschiffe der Spathi bauen können. Und die Spathi schicken dann gleich eine Delegation auch zu uns auf diese Sternenbasis und versprechen auch gleich, sich mal diesen Schild anzugucken, der die Erde einsperrt, weil vielleicht finden sie ja irgendeine Möglichkeit, wie man den knacken könnte. Und das ist ja eines unserer Ziele. Und dann vergeht einige Zeit im Spiel, einige Monate.
Halt doch mal inne, wie cool ist denn das, dass die da kommen und uns von dem Schild retten wollen? Ist das nicht nett? Was für Altruisten, ja? Was für treue Bündnispartner das sind, dass sie sich nicht nur im Kampf auf unsere Seite stellen, uns mit Ressourcen versorgen hier, wenn das möglich ist, ihre Schiffpläne geben. Nein, sie sind auch noch so nett und wollen uns den Schild ausschalten. Ich hab sie so lieb. Bis auf ein paar Monate später.
Genau, dann vergehen ein paar Monate, dann kommt man mal wieder zurück zur eigenen Sternenbasis, um Ressourcen abzuladen, nach dem Rechten zu sehen. Der Commander dort, der hat auch immer Updates, ja, der erzählt uns auch immer, was in der Galaxis so passiert ist. Das ist so ein schönes Gefühl, finde ich, immer dieses Heimkommen, weil du auch immer Updates dazu bekommst und weil der auch was zu sagen hat zu den Dingen, die du gefunden hast in der Zwischenzeit, wenn du neue Völker getroffen hast oder neue Gegenstände gefunden hast und so weiter. Und dann meldet er sich bei uns und sagt, Captain, übrigens, alle Spathys sind abgereist, von einem Tag auf den anderen, haben alle ihre Leute mitgenommen, wir können keine Schiffe mehr ausbilden, keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann fliegst du natürlich sofort rüber zur Heimatwelt von den Spathi, um mal nach dem Rechten zu sehen und stellst fest, die ist auf einmal unter einem glühenden roten Energieschild. Und auf dem Mond daneben haben die Spathi eine Nachricht hinterlassen, wo sie sagen, vielen Dank, liebe Menschen, für alles. Wir haben euer Energieschild studiert und waren jetzt in der Lage, ein eigenes zu bauen und uns darunter einzuschließen. Endlich sind wir sicher, weil sie halt verdammte Feiglinge sind. Und das Beste, was ihnen passieren konnte, ist, dass sie unter dieses Schild endlich kommen.
Das ist so toll. Also das Spiel hat diese Wechselwirkung, das passiert logischerweise ja, weil du ihnen Zugang zu dieser Schildtechnologie gibst und dann passiert halt dadurch eine Wechselwirkung, dass sie diesen Schild selber bauen können. Das Spiel hat aber auch einfach einen natürlichen Ablauf der Dinge. Es gibt eine große Zeitlinie, die ist auch grundsätzlich immer gleich über jeden Spieldurchgang, den du machst, und das All schert sich nicht immer drum, was du machst. Ja, du kannst doch einfach theoretisch die ganze Zeit nur da rumsitzen und nichts tun und dann passieren im All trotzdem Sachen. Also du löst nicht alles aus. Das ist auch ein Teil, finde ich, dieses sehr gelungenen Worldbuildings. Einerseits löst das Spiel die Prämisse ein, die es am Anfang aufmacht, indem es hinterher gute Antworten hat und einen relativ befriedigenden Abschluss. Andererseits wirft es aber auch so viel Sachen aus, die es nicht auflöst, die es nur andeutet, um dir so ein massives Gefühl von Tiefe zu geben, von diesem Universum. Es wirkt wie manchmal so Filme wirken, die auf einer Buchserie basieren, wo du das Gefühl hast, da ist noch mehr hinter und das ist nicht nur so eine vordergründige Filmhandlung. Und so ist es hier auch. Du hast das Gefühl, da ist noch ein gigantisches Universum und ein Spiel reicht nicht, um alles zu erfahren. Es gibt noch eine ganze Reihe Mysterien, die das Spiel nicht auflöst und dies aber nicht anreißt und dann nicht verfolgt und vergisst, sondern dies mit Absicht nicht auflöst, die mit Absicht bestehen als Mysterien im Spiel. Ja, es werden so angedeutet, es gibt andere Dimensionen, es gibt zwei Rassen, die kommen aus anderen Dimensionen, wenn du sie triffst. Was bedeutet das? Was ist diese andere Dimension? Kann man da hinreisen? Die eine Rasse spricht von einer Gefahr, die in der anderen Dimension ist, vor der sie dich beschützen, die spezifisch auf dich gucken würde, wenn du einen Fehler machst. Keine Ahnung, was das ist. Ja, aber ich frage auch gar nicht weiter. Aber diese ganzen Sachen sind alle da und das macht es nochmal faszinierender, weil es auch noch so einen Aspekt hat von Spekulieren. Was sind denn die wirklich? Meinen es die eigentlich gut oder nicht? Ja, ist toll.
Ja, es ist kein auserklärtes Universum. Diese Precursor zum Beispiel, diese Vorgängervolk, das spielt eine große Rolle im Spielverlauf. Du findest mehrere Artefakte von denen, du findest Welten, die sie hinterlassen haben. Aber wer genau die waren oder wo sie hin verschwunden sind und warum, wird in diesem Spiel nie aufgelöst. Es bleibt deiner Fantasie überlassen. Oder ein gutes Beispiel ist eine von diesen beiden Völkern, die du erwähnt hast, die aus einer anderen Dimension zu kommen scheinen, nämlich die Ors. Und die fand ich damals schon, als ich das erste Mal gespielt habe, das hat mich fast fuchsig gemacht, diese ganze Geschichte. Weil es gibt aus dem ersten Teil ein Volk, die Androsynth. Das sind synthetische Wesen, die die Menschen irgendwann mal geschaffen haben, vor zig Jahren.
Jetzt, 2019 wurden die erschaffen.
2019, okay. Sind wir schon ein bisschen spät dran, aber wer weiß.
Die gibt es schon, Christian, irgendwo. Wir wissen nur nicht wo, wahrscheinlich in China.
Ja, oder Nordkorea oder so. Aber das wird nicht gut enden, weil wir werden die versklaven und dann werden sie irgendwann rebellieren und werden dann in die Sterne entfliehen und dort selbst dann am anderen Sternensystem ein eigenes Reich gründen. Und diese Androsynths sind also eine der Rassen im ersten Teil. Und deren Schiffe gibt es im zweiten Teil auch noch in dem Super-Melee-Modus, also in dem Schlachtmodus, den man außerhalb der Kampagne spielen kann. Da kannst du die Androsynth-Schiffe fliegen. Also ich wusste, dass es die gibt, aber die tauchen im Spiel nicht auf. Und sie tauchen deswegen nicht auf, weil in der Stelle, wo die mal waren und wo sie auf der alten Sternenkarte auch noch eingezeichnet sind, da ist jetzt auf einmal eine andere Alien-Rasse, nämlich die Ors. Und die Ors sind so komische, ja, Vogel-Fisch-Hybrid-Wesen, bei denen dein Bordcomputer, wenn du das erste Mal mit denen in Kontakt gehst, auch sagt, also die sprechen auf eine Art und Weise, das kann ich nicht richtig übersetzen, ich gebe auf. Ich kann nur versuchen, das annäherungsweise zu übersetzen. Und dann sind die ganzen Texte von diesen Ors durchsetzt von Wörtern, die mit so kleinen Sternchen markiert sind, wo dein Bordcomputer dir sagt, da versuche ich jetzt irgendein passendes Synonym zu finden, aber ich weiß nicht genau, was ich dann nehmen soll. Dann kommen da so Begriffe wie Happy Camper und Party und sowas. Und das Ganze ist ein Dialog, der damit etwas vage ist, wo du weißt, ich verstehe die nicht hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob das, was mein Bordcomputer mir hier übersetzt, als sehr positive Begriffe, als Feiern, als Freundschaft, als fröhlich und sowas, übertrieben stark freundliche Begriffe, ob die wirklich so gemeint sind.
We are Ors. Ors are happy people energy from the outside. Inside is good. So much good that Ors will always germinate. Can you come together with Ors for party?
Und es gibt dieser Rasse was super Ambivalentes im Zusammenspiel mit dieser ungeklärten Herkunft. Wo kommen die her und was ist mit den Androsynth passiert? Und die Ors sind super freundlich, die machen sofort eine Allianz mit dir und die sind immer freundlich, außer wenn du sie auf die Androsynth ansprichst, dann werden sie super verschlossen und echt ärgerlich. Das ist der eine wunde Punkt, auf den man sie nicht ansprechen sollte. Und ich finde das, obwohl das eine der Alienrassen ist, die keine große Bedeutung in der Hauptstory haben, die du halt als Allianz bekommen kannst, die dir ein paar Schiffe geben und so weiter, aber da passiert nicht sonderlich viel mit denen. Und trotzdem ist das ein interessantes Mysterium, das das Spiel auch nie aufklärt. Und es ist interessant in dieser Ambivalenz. Und es gibt viele Völker in dieser Welt, die, obwohl sie auf den ersten Blick scherenschnittartig und klischeehaft aussehen und starke Eigenschaften haben, da doch häufig noch ein Element von Hintergründigkeit drin ist oder eine Art leichte Metaebene, wo sich die Motivation nochmal etwas verschiebt.
Je mehr du über sie erfährst, genau. Also die Ors sind, finde ich, eindeutig als Mysterium gemeint und das erfüllen sie auch gut. Es gibt ein paar Rassen, die sind ein bisschen mehr straightforward. Aber eigentlich sind die meisten Rassen tatsächlich nicht so leicht einzuordnen und man macht sich über die meisten Rassen auch gleich mal falsche Vorurteile. Und die sind dann hinterher doch anders. Also eine der größeren Überraschungen ist, dass die Urquan nicht so eindimensional sind, wie das Handbuch sie noch beschreibt. Ja, das Handbuch beschreibt sie als Evil Incarnate, als die Inkarnation des Bösen. Und das ist aber nicht so.
Nee, also ich muss es noch ein bisschen relativieren. Von diesen vielen Völkern, die es da gibt, sind die meisten doch relativ eindimensional, aber trotzdem gut geschrieben und spannend gezeichnet. Aber es gibt eben welche, die sind hintergründiger. Und die Urquan sind das beste Beispiel, weil die sind ja der große Antagonist, werden vom Spiel auch so aufgebaut, kommen als solche auch aus dem ersten Teil. Und die haben immerhin hier die Menschen unter diesem Schild eingeschlossen. Und erstmal beantwortet sich dann relativ bald auch im Spiel die Frage, warum die eigentlich weg sind sozusagen oder warum sie nicht nach der Erde gerade gucken. Die sind nämlich mit was anderem beschäftigt. Die sind nämlich im Krieg. In dieser Galaxis herrscht gerade wieder ein großer Krieg und zwar ein Bruderkrieg zwischen den Urquan und ihren Verwandten, den Kor'ar. Denn wir lernen dann bald, dass die Urquan, diese Rasse zerfällt in zwei Subspezies, die grünen Urquan, die Tserza heißen die, und die schwarzen Urquan, die Kor'ar. Und die kämpfen gegeneinander. Und zwar ein gigantischer Kampf. Ja, das sind riesige Flotten, die über ein ganz großes Areal dieser galaktischen Karte, auf der wir da unterwegs sind, sich behaken. Das gesamte Zentrum dieser Karte ist im Prinzip für uns feindes Gebiet. Ja, weil sobald du da irgendwo reinkommst, schwirren massenhaft von diesen Kor'ar und Urquan herum. Und das sind natürlich richtig mächtige Feinde und mächtige Schiffe. Da gehst du nicht ohne guten Grund hinein in dieses riesige Schlachtfeld. Wir erfahren dann, dass die sich bekämpfen, weil die nämlich eine gemeinsame Geschichte haben.
Früher gab es nur eine Sorte Urquan. Und die Urquan waren ein primitives Volk von Herbivoren, die so einen Planeten bewohnt haben. Dann kamen andere Völker, dann wurden die intelligent, dann wurden die aufgenommen in so eine Art Allianz, so ein bisschen wie unsere Allianz der freien Planeten, aber eine viel frühere Allianz, das Sentient Milieu hieß das. Und da sind lauter befreundete Rassen drin, die miteinander gut ausgekommen sind und die sich gegenseitig unterstützen. Und die Urquan, die sind schon so ein bisschen charakterlich schwierig, ja, die finden nicht so leicht Freunde, sind so ein bisschen grundaggressiv und so, aber eine dieser Rassen, mit denen sind sie immer gut ausgekommen, das sind die Talo. Jedenfalls sind die da ein völlig okayes Mitglied dieses Sentient Milieu. Und dann fällt dieses Sentient Milieu unter die Herrschaft einer anderen Rasse. Nämlich der Dynari. Das ist ein bisschen schräg. Das sind alles unterschiedliche Rassen. Ja, die haben auch Raumschiffe und alles und sind körperlich mächtig teilweise und haben unterschiedliche Fähigkeiten und alles mögliche. Und die Dynari, die können eigentlich nichts. Ja, das sind so kleine Wesen, Katzen groß vielleicht.
Sehen wie Kröten aus.
Ja, sehen aus wie Kröten, nackt, also nichts Besonderes. Aber die haben Psi-Kräfte. Und mit diesen Psi-Kräften kann ein einziger Dynari einen ganzen Planeten unter Kontrolle halten. Von einer anderen Rasse. Und die unterjochen dieses Sentient Milieu. Nehmen die alle als Sklaven und die Urquan beschreiben dir das in einem Gespräch, das du mit ihnen führst, dass die halt besonders grausam sind. Aber eine Rasse kann sich denen widersetzen, das sind die Talo, die Freunde der Urquan, weil die haben irgendwie die Fähigkeit, diesen Psi-Kräften zu widerstehen.
Weil sie Steine sind.
Ja, genau, weil sie Steine sind. Ja, präzise ausgedrückt, genau. Die widersetzen sich dem und dann sammeln die Dynari die anderen Rassen des Sentient Milieus ein und schicken die dahin, damit die Talo vernichten. Und nach dem Wissen der Urquan ist das auch so. Die Talo werden vernichtet, ausgerottet richtig, ihr Planet zerstört und dann werden noch zwei weitere Rassen aus dem Milieu später ausgewählt zur Vernichtung. Die anderen Rassen werden dazu gezwungen, die zu vernichten und über tausende von Jahren herrschen die super grausamen Dynari über die Urquan und die Reste des Sentient Milieu. Also mit Grausamkeit, mit Untaten, mit all diesem. Und irgendwann finden die Urquan raus, dass wenn sie große Schmerzen haben, todesähnliche Schmerzen, dass sie dann nicht kontrolliert werden können von den Dynari. Und dann fassen sie den Plan, sich selber ständig große Schmerzen zuzufügen und so sich dieser Kontrolle zu entziehen und dann die Dynari zu besiegen. Dazu bauen sie Implantate, Excruciator heißen die, die ihnen ständig diese Schmerzen zufügen. Und dann kämpfen sie gegen die Dynari und besiegen die auch, vernichten die aber nicht, sondern manipulieren die genetisch, sodass die keine Intelligenz mehr haben und nur noch ganz einfache Psi-Kräfte. Und die sind dann die Übersetzer der Okwan. Jeder Okwan hat dann immer so eine kleine Kröte dabei, die ihm alles übersetzt. Aber das ist dieser große Wechsel. Also wir haben gedacht, das sind halt total böse Sklavenhändler, Versklaver, so wie Sauron oder irgendwas. Aber die kommen aus einer eigenen Erfahrung des Versklavens und haben es deswegen jetzt als Plan gefasst, also nur mal sicherheitshalber, damit ihnen das nicht nochmal passiert, mal eben die ganze Galaxis zu versklaven. Aber nur sicherheitshalber, es ist ein reiner Verteidigungskrieg. Ja? Aber das ist ja aus deren Sicht dann voll verständlich und die sind auch höflich dabei. Selten hast du in einem Spiel eine so höfliche Bösewichterrasse gesehen, die dann sich entschuldigen und sagen, ja, es tut mir leid, aber wir müssen euch jetzt leider einschließen und so. Es gibt eine Szene, wo sie dich irgendwo erwischen an der falschen Stelle, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, und dann kannst du wählen, wie du bestraft werden willst. Die sagen auch, pass auf, wir müssen nicht deine ganze Besatzung hinschlachten und dein ganzes Schiff zerstören. Es würde uns reichen, wenn wir nur dich töten. Du bist halt der Chef, oder? Du bist doch jetzt hier der Captain und so und übernimmst dich halt für die Verantwortung, oder? Und dann sagst du, na gut, okay, dann tötet nur mich. Und dann ist halt das Spiel vorbei, klar. Ich meine, ist keine Lösung im Spiel. Aber sie haben das echt versucht, nett zu machen für dich. Ja, und du stirbst dann, also dein Spiel endet immerhin in dem Bewusstsein, dass deine Besatzung weitergelebt hat für eine Weile. Die dann aber den Auftrag hatte, ohne dich nach Hause zu fliegen und das Schiff zu zerstören auf der Erde. Genau, sie haben eine gute Motivation für das, was sie tun. Und die sind nicht sinnlos, willkürlich, grausam dabei.
Das ist ein guter Punkt, genau. Die sind nicht willkürlich grausam, sondern die haben eine Doktrin. Also sie sind eine malträtierte, eine gefolterte Rasse, die unglaubliche Grausamkeiten ertragen musste in ihrer Geschichte. Und als sie sich endlich befreit haben aus diesem Joch, haben sie, und das ist eigentlich das spannende Moment, das ist diese spannende Frage, die das Spiel hier stellt, diese hypothetische, wie würde denn so eine intelligente Rasse auf diese Erfahrung reagieren? Was würden sie denn da für Schlussfolgerungen daraus ziehen? Und man muss noch dazu sagen, dass die Okwan durch die Denari gespalten wurden in diese zwei Subspezies. Die einen die Denker und Wissenschaftler, die Grünen, und die anderen die Arbeiter und Krieger, die Schwarzen. Diese beiden Subspezies ziehen jetzt unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus, aus dieser Erfahrung. Im Kern erstmal die gleiche, nämlich sowas passiert uns nie wieder. Nie wieder in Großbuchstaben gedruckt. Was tun wir aber, um sicherzustellen, dass uns das nie wieder passiert? Die Grünen sagen, alles andere Leben da draußen darf weiter existieren, aber wir müssen sicherstellen, dass es nie wieder eine Gefahr für uns darstellt. Das heißt, entweder muss sich dieses Leben uns unterordnen oder es wird auf den Planeten eingeschlossen. Das ist das, was die Okwan mit den Menschen getan haben. Und die Koa, die Schwarzen, kommen zu einer anderen Schlussfolgerung, die sagen, um wirklich hundertprozentig sicher zu sein, darf es kein anderes Leben außer uns geben, kein anderes Intelligentes. Das heißt, wo immer wir hinkommen, werden wir alles Leben vernichten, das wir antreffen. Und dann gab es aber zwischen diesen beiden Fraktionen schon damals einen Konflikt, weil die Grünen gesagt haben, nee, sorry, das geht nicht, wir können nicht alle auslöschen. Und die Schwarzen haben gesagt, ja, dann hindert uns doch dran. Und damit kam es zum ersten Mal zu diesem Bruderkrieg. Und damals haben die Grünen Urquan gewonnen, auch deswegen, weil sie eine Precursor-Superwaffe gefunden haben, haben sich aber entschieden, ihre schwarzen Brüder nicht auszulöschen, sondern man einigt sich auf eine Art Waffenstillstand, und zwar, dass diese beiden Völker, die jetzt zu wandernden Völkern werden, die keine Heimatwelten mehr haben, sondern deren Mission treibt sie hinaus ins Weltall. Sie wollen sicherstellen, dass sie anderes intelligentes Leben treffen, um dann wiederum sicherzustellen, dass es ihnen nicht gefährlich werden kann. Und deswegen reisen sie. Und sie beschließen einfach in unterschiedliche Richtungen zu reisen, um das Zentrum der Galaxis herum, nämlich die eine Fraktion im Uhrzeigersinn, die andere gegen den Uhrzeigersinn. Und alle 20 Jahre treffen sie dann wieder aufeinander. Und auf ihrem Weg löschen die schwarzen Urquan tausende von intelligenten Zivilisationen aus. Einfach weggebombt. Und die Grünen, die hinterlassen überall diese Sklavenschilder oder eben Vasallen, die ihnen im Kampf folgen. Und nun sind sie in unserem Teil der Galaxis wieder aufeinander getroffen, nach 20 Jahren. Und nun findet der rituelle Bruderkrieg wieder statt, um diese Superwaffe, um die Samatra, diese Precursor-Waffe. Denn die Gewinnerfraktion darf erstens diese Superwaffe behalten, bevor sie wieder auf ihre Reise aufbrechen. Und zweitens darf die Gewinnerfraktion dann ihre Doktrinen durchsetzen in diesem Teil der Galaxis. Das heißt, wenn die Grünen gewinnen, werden hier alle versklavt. Wenn die Schwarzen gewinnen, dann werden hier alle ausgelöscht. Und das ist das Schicksal, das uns bevorsteht, denn die Schwarzen werden gewinnen.
Ja, der Hammer. Und aber auch die Schwarzen sind sehr höflich, wenn sie ihnen begegnest.
Naja,
Naja, schon ziemlich.
Also höflich ist das falsche Wort. Sie reden immerhin mit dir.
Sie reden mit dir, so, sie erklären das kurz, also sie gehen da keine Kompromisse ein. Nicht so wie die anderen, aber auch die erklären dir ihre Motivation. Sehr deutlich erklären sie die.
Ja, das Spannende daran ist ja auch wieder das Ambivalente. Also diese Grünen sind in dieser Konstellation sogar noch die Guten. Ja. Weil ich meine, sie sind das Einzige, was zwischen uns und der totalen Vernichtung durch die schwarzen Urquan, durch die Kua steht. Aber damit sind sie ja nur das kleinere Übel, weil wir wollen mal nicht vergessen, die sind immer noch Despoten. Die zwingen andere unter ihre Knute, sie machen sie zu entrechteten Völkern und verkaufen das aber so, als sei es zu ihrem eigenen Wohl. Das ist einer der interessantesten Dialoge, die du mit einem grünen Urquan haben kannst, ist, wie sie erklären, warum das, was uns jetzt gerade als Versklavung und Ungerechtigkeit erscheint, eigentlich zu unserem Wohl ist. Das können wir uns mal anhören, wie das in der vertonten englischen 3D-U-Version klingt.
Although you consider us the enemy, these conclusions are flawed. We have found dead worlds without number, planets ravaged by atomic fire or Gaian collapse. These planets were not rendered sterile by outside forces. They bear sad testament to the effects of unrestrained instinct and emotion, or simple ignorance. We will prevent such mistakes.
Und das Perfide daran ist, dass das in gewisser Weise so nachvollziehbar, so rational ist. Das ist gut begründete Grausamkeit. Zu eurem eigenen Wohl beschützen wir euch davor, euch selbst auszulöschen. Und wenn man die Menschheit so anguckt, wo wir uns gerade hinbewegen als Zivilisation, dann muss man fast sagen, das ist vielleicht gar nicht so ungerechtfertigt. Also es ist zumindest nicht so unwahrscheinlich anzunehmen, dass es irgendwo da draußen Zivilisationen gibt, vielleicht viele, die sich irgendwann im Laufe ihrer Entwicklung selbst ausgelöscht haben. Nicht ausgeschlossen, dass die Menschen das auch noch schaffen.
Das sagen sie ja auch, ne? Das sagen sie auch. Sie sagen, sie haben ganz viele leere Planeten gefunden, wo mal Zivilisationen waren.
Genau, und das macht das so nachvollziehbar, ja, dass sie sagen, wir sind hier zu eurem eigenen Schutz. Für eine Sekunde hat man fast Vertrauen zu ihnen, möchte man fast sagen, ja, danke, dass ihr da seid, Papa Urquan. Und dann denkst du aber wieder drüber nach, dass ihre Methode trotzdem die der Entrechtung ist. Und dass das natürlich wiederum nicht das ist, wofür wir als rechtschaffende und aufgeklärte Spieler stehen.
Was mir nicht so ganz klar ist, ist, wie stark kontrolliert werden denn die Sklavenrassen? Also klar, die unter dem Schild, die werden ja komplett in Ruhe gelassen. Die werden ja auch am Anfang ein bisschen gezielt gebombt, damit die ihre Technologiestufe verlieren. Aber diese Sklavenrassen, also die Spathi zum Beispiel, die wir treffen, die haben ja eine relativ hohe Autonomie. Ja, die fliegen da mit ihren eigenen Schiffen durch die Gegend. Oder haben sie diese Autonomie nur jetzt gerade in diesem Jahr, weil gerade das große Treffen der Urquan ist?
Das ist eine von diesen Fragen, die das Spiel natürlich nicht beantwortet und absichtlich nicht beantwortet, sodass du spekulieren kannst. Es ist sehr nachvollziehbar anzunehmen, dass das eine ungewöhnliche Situation gerade ist, weil die Urquan anderweitig beschäftigt sind. Du kannst aber genauso gut annehmen, dass ein Volk wie die Urquan, die durch das Weltall reisen und hunderte oder tausende von Zivilisationen hinter sich lassen, die alle in irgendeiner Form versklavt sind, die werden keinen hundertprozentigen Durchgriff haben auf alles, was in ihrem Einflussbereich passiert, zumal der sich ständig verschiebt. Also ich würde auch annehmen, dass das eine sehr lose Kontrolle ist.
Ja, aber dann ist es ja gar nicht schlimm.
Naja, das Schlimme ist wie immer die Androhung der Strafe. Du hast sicherlich, wie die Spathi zum Beispiel, hast du viele Freiheiten, eigene Entscheidungen zu treffen und wirst sicher auch eine Weile damit durchkommen. Aber wenn die Urquan dann mal wieder auftauchen und das feststellen, dann ist die Strafe halt natürlich drakonisch. Also bis hin zur möglicherweise doch zur Auslöschung.
Ja, das stimmt. Also es scheint aber, dass da eine, wenn du halt in ihrem Sinne lebst und keinen Quatsch machst, kannst du ja einigermaßen frei leben, so scheint es.
Ja, also das Spannende ist, dass diese Ambivalenz in dem Spiel angelegt ist und auch immer wieder durchscheint. Es gibt zum Beispiel die Geschichte der Cyrene, das ist ein anderes Volk in diesem Universum. Das sind humanoide, so blau eingefärbte, ja, menschenähnliche Wesen, die aber überwiegend aus Frauen bestehen. Das wird auch aus ihrer Geschichte erklärt, also die Männer sind fast alle umgekommen und deswegen hat man ausschließlich mit Frauen zu tun, ist hochgradig sexualisiert. So im Nachhinein aus moderner Betrachtung ist das leider einer der weniger schönen Flecken in diesem Spiel. Aber deren Heimatplanet ist verloren gegangen und wir klären im Laufe des Spiels auch auf, wodurch der verloren gegangen ist. Auch eine ganz spannende Geschichte. Aber die sind deswegen seit 75 Jahren auf der Wanderschaft. Die sind ein nomadisches Volk, ein bisschen wie die Quarianer in Mass Effect. Dann nehmen sie teil an diesem großen Krieg, kämpfen gegen die Urquan. Die Urquan besiegen sie und dann werden auch die Sarin vor die Frage gestellt, so, dient ihr uns jetzt als Kampfvasallen oder wollt ihr auf eurer Welt eingeschlossen werden? Und dann sagen die Sarin, ja, wir haben keine Welt mehr. Unser Heimatplanet ist zerstört worden. Und dann sagen die Urquan, wie sah die denn aus, eure Welt? Wie war die denn so? Und dann schildern ihnen die Sarin das in blumigsten Farben und dann kommen 4 Stunden später die Urquan zurück und sagen, hier, wir haben eine neue Welt für euch gefunden. Fliegt da mal hin. Und dann fliegen die zu diesem neuen Planeten und stellen fest, ui, der ist ja genau wie unser alter Heimatplanet. Und dann besiedeln die den und werden unter dem Schild eingeschlossen. Also die Urquan haben ihnen gleichzeitig eine neue Welt geschenkt, eine perfekte neue Heimat und dann sie darin eingesperrt.
Die sind doch ganz nett. Ich kann das voll verstehen. Ich wüsste gerne übrigens, wie es unter dem Schild ist. Dringt da Sonnenlicht durch oder hast du da immer nur so...
Ist alles rot.
Gibt es da Tag und Nacht oder ist da immer alles rot? Genau, weil das da die ganze Zeit... Vielleicht kann man da gar nicht schlafen, weißt du, weil es nachts immer hell ist durch den roten Schild. Naja.
Ich kann mir vorstellen, dass es unter diesem Schild ganz normal ist. Aber wer weiß, das ist auch deiner Fantasie überlassen.
Ja, genau. Also das ist ja schön, dass das Spiel solche Fragen nicht auflöst. Das ist ja ein Vorteil sogar und kein Nachteil. Ich fand nur diese große Autonomie der angeblichen Sklavenrassen so ein bisschen irritierend, weil ich hätte jetzt gesagt, weißt du, wenn die dir nichts tun und du einfach ein bisschen für die kämpfen musst, dann entscheidest du dich doch nie für den Schild. Der Schild ist unwiderruflich Gefangenschaft. Du bist halt keine weltraumfahrende Rasse mehr danach. Aber ansonsten hängt es ja von deinem Wohlverhalten ab. Sogar die Sparthi, das sehen wir ja, oder die anderen Rassen, mit denen du sprichst, die können ja die Seite wechseln, ohne dass sie sofort Maßnahmen fürchten oder so.
Ja, aber wie gesagt, wir sehen eine Extremsituation, wobei man schon sagen muss, eigentlich sind diese anderen Völker ja Kampfvasallen, also werden explizit auch so genannt. Und hier findet ja gerade der große Kampf statt gegen die Kor'ar,
ja,
aber den kämpfen die irgendwann alleine. Da ist also niemand an ihrer Seite. Man sollte doch meinen, dass da jetzt der Preis zu zahlen ist und dass die Sparthi da alle mal schön herkommandiert werden, um sich aufzureiben gegen die Kor'ar. Mindestens an einer von diesen anderen Völkern wird es aber auch erklärt, den Thradash, weil das ist so eine Rasse von Raufbäumen. Halbstarken, völlig durchmilitarisierte Rasse, aber dabei ein bisschen stumpf. Die sind auch so ein Comic-Relief-Charakter. Das ganze Spiel ist übrigens nicht düster, sondern es ist eigentlich komödiantisch durchzogen die ganze Zeit. Also es ist immer ein Wechsel zwischen leicht und lustig und dann aber wieder diesen düsteren Einsprengseln. Und die Thradash sind so eine völlige Comic-Relief-Rasse. Aber die wollen halt gerne, die sind richtig stolz darauf, Kampfvasallen zu sein. Die wollen auch kämpfen, aber die irgendwann haben die angeguckt und gesagt, verteidigt ihr mal lieber die Flanke. Macht mal lieber nicht mit bei unseren Kämpfen. Und auch eine der schönen Dynamiken in dem Spiel ist, dass du, wenn du die Thradash kennenlernst und weil die so kriegerisch sind, musst du dich bei denen beweisen, indem du möglichst viele von ihren Schiffen abschießt und erst dann respektieren sie dich so nach und nach. Dann kannst du mit ihnen reden über ihr Verhältnis zu den Urquan und ihnen dann so sagen, ja, aber eure Herren, die kämpfen doch gerade gegen die Kor'ar, vielleicht solltet ihr denen einfach helfen, dann sehen die, dass ihr toll kämpfen könnt, ja, dann sind die ganz stolz auf euch. Und die Thradash so, ja, super, machen wir. Und dann bricht die gesamte Flotte der Thradash auf, um an diesem Kampf teilzunehmen. Und das Hübsche ist, das Spiel zeigt das auf der Sternenkarte. Da siehst du die Einflusssphären von den Völkern, die du getroffen hast, und die können sich verändern. Und du siehst, wie die Thradash dann in die Mitte wandern, dieses große Schlachtfeld. Dann siehst du, wie deren Einflussbereich auf die Hälfte zusammenschnurrt und dann wandern sie wieder zurück. Ja, und dann kannst du wieder mit ihnen reden, wenn sie wieder angekommen sind. Und dann haben die laute Heldengeschichten, wie sie sich heldenhaft da reingeschmissen haben, natürlich alle gestorben sind und abgeschossen wurden. Aber sie sind sich einigermaßen sicher, dass die irgendwann das gesehen haben und dass sie jetzt ganz stolz drauf sind. Aber sie wissen es nicht so ganz genau. Es hat sie nur ein bisschen irritiert, dass ungefähr 40% ihrer Verluste ihnen von den Urquan zugefügt wurden, die auch auf sie geschossen haben, nicht nur die Kor'ar. Das Hübsche ist, dass das geht. dass es gibt, diese Konsequenz, die für den Verlauf der eigentlichen Kampagne völlig bedeutungslos ist. Das ändert nichts an dem Machtgefüge in diesem Quadranten. Dadurch, dass die kurz weg ist, diese Flotte, kannst du auf ihren Heimatwelten ein Artefakt bergen, das du auch auf eine andere Art und Weise bekommen könntest. Das ist eine der Lösungsmöglichkeiten dafür, wie das Spiel häufig mehrere Lösungsmöglichkeiten auch hat. Aber das hat dann halt gleich diese galaktische Dimension, ja, dass da gleich ein gesamtes Volk in die Schlacht dann zieht und dann mit eingekniffenem Schwanz wieder zurückkommt, aber davon erzählt, wie tapfer sie war.
Ja, also vor allen Dingen die Repräsentanz auf der galaktischen Karte macht das zu einem Großereignis, finde ich.
Ja.
Das ist schon sehr cool. Also davon hat es halt viele Sachen. Du sprichst mit irgendeiner Rasse, du willst irgendwas von denen. Das Spiel ist ja eine Artefaktsuche. Du brauchst verschiedene Artefakte, die du bis zum Ende irgendwie kriegen musst. In der Regel kriegst du die Artefakte, indem du irgendwo landest auf einem Planeten. Ein paar Planeten sind dir aber verschlossen, weil da unendlich viele Gegnerschiffe vor sind und das Spiel sagt dann hier, kannst du dich nicht durchkämpfen, hier musst du irgendwas haben, was du denen geben kannst im Austausch oder du musst sie im Gespräch überzeugen. Und das ist so eine Artefaktjagd, du fliegst zu einem einen Planeten, findest da die eine Sache, die du brauchst für den anderen. Aber das sind halt alles so große Sachen, das ist halt nicht, bring mir 10 Hasenohren für den Bauern da in einem Fantasy-Spiel, sondern das hat halt alles gleich große Auswirkungen auf die Ökonomie der Galaxis oder auf die politischen Konstellationen der Galaxis. Das löst was aus. Es passiert richtig was. Zusätzlich zu den Sachen, die selber passieren.
Diese Hauptaufgabe ist eine intergalaktische Schnitzeljagd. Und ganz viele hat damit zu tun, Informationen zu bekommen von den ganzen Völkern, die du triffst und wo du immer mal wieder Neuigkeiten bekommst über das, was in der Galaxis passiert und wo dann dir mal Koordinaten gegeben werden, wo dir auf seltsame Welten hingewiesen wird, auf bestimmte Flottenbewegungen und so weiter. Das ist etwas, worüber man übrigens auch tatsächlich Buch führen muss. Also eine der Sachen, die du extern auf ein Blatt Papier schreiben musst, weil es gibt kein Questblock. Da sind wir noch nicht in dieser Ära. Und diese ganzen Hinweise, die musst du für dich irgendwie aufbewahren. Aber die sind alle relevant, weil die deuten dich an die Orte in dieser riesigen Galaxie. Da ist viel Raum, der ist leer. Da sind viele Planeten, da ist außer Ressourcen nichts drauf. Und die relevanten zu finden, ist nicht so einfach. Aber da gibt es halt diese Hinweise. Und das Schöne an dieser Welt, an diesem Spiel, ist, dass diese ganzen Völker, die da drin leben, die du so nach und nach entdeckst. Das ist ja auch immer ein tolles Ereignis, wenn du auf einmal einem neuen Schiff begegnest, ein neues Volk triffst, das du vorher noch nicht getroffen hast. Und die sind alle irgendwie miteinander verbunden. Es gibt diese Wechselwirkungen, die wissen was übereinander. Die haben teilweise eine gemeinsame Geschichte. Manche von den Völkern wollen irgendwas von anderen oder stellen irgendwas mit denen an. Es gibt zum Beispiel das Mysterium, das ich vorher kurz geschildert habe. Warum sind diese Spinnenwesen, diese Ilrath, warum sind die im Bereich der ehemaligen Shenjesu? Dieses Chenchesso-Volk gibt's nicht mehr, auch das wird erklärt, warum, aber die sind jetzt in diesem Bereich und ihre Heimatwelt ist irgendwo ganz anders, die ist weiter nördlich. Und der Grund dafür ist, dass eine andere Rasse, die Umgar, die so galaktische Spaßvögel sind, aber bisschen wie YouTube-Prankster, nämlich auf die böswillige Art und Weise, die haben einen Hyperwave-Broadcaster, also so einen Hyperwellen-Funksender gefunden. Und haben sich als die Götter von diesen Spinnenwesen ausgegeben, als Duga und Kason, und denen befohlen, sie sollen mal ihre Heimatwelt verlassen und die Vogelwesen, die da unten in der Ecke der Galaxie leben, die Pkank, bitte ausrotten. Und dann sind die Ilrath mit Zack und Pack runtergeflogen und kämpfen dort jetzt da unten gegen die Pkank. Dann, wenn wir da eintreffen, dann tobt da gerade dieser Krieg. Die Pkank sind so spirituelle Vogelwesen, die wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Die wollen nur das Beste für alle. Die sind übrigens sensationell geschriebene Rasse. Also das macht so viel Spaß, mit denen zu reden. Die sind gerade schon zu 2/3 ausgelöscht und dann entschließen sie sich im Laufe des Spiels, also nach ein paar Monaten, dass sie jetzt einfach migrieren und zwar zurück zu ihren alten Schwestern. Es gibt nämlich noch ein anderes Volk von Vogelwesen, die je hat. Das sind so harte Kriegervögel und die haben sich vor ewig langer Zeit abgespalten, diese beiden. Und wenn du die fragst, die Pkank danach, wie sie denn stehen, ob sie denn befreundet werden mit den je hat, dann sagen die Pkank so, ja, das kommt drauf an, wie man befreundet definiert. Wir mögen die je hat sehr gerne. Sie eröffnen das Feuer auf uns, wann immer sie uns sehen. Und die Pkank sind aber so, entweder so verzweifelt oder so naiv, dass sie sagen, na, wir fliegen da jetzt rüber und versöhnen uns wieder mit unseren alten Schwestern. Und während die da so langsam rüber migrieren auf der Sternenkarte, kannst du da immer wieder hinfliegen und ihnen sagen, das ist eine ganz schlechte Idee, macht das nicht. Ihr werdet da nur aufgerieben. Und das glauben die aber nicht. Und dann kannst du ihnen aber mit so einer spirituellen Ebene kommen und sagen, aber der Mond steht doch im falschen Haus und so. Und dann drehen sie nochmal um. Ja, das geht zweimal, aber irgendwann fliegen sie dann darüber. Und wenn du nicht vorher das Richtige bei den Jehad gemacht hast, dort eine Rebellion ausgelöst hast, dann werden die Pkank dort auch einfach ausgelöscht. Ja, dann ist dieses Volk weg. Und so kann es auch sein im Laufe der Spielhandlung, im Laufe der Jahre, die das Spiel geht, dass manche Völker auch tatsächlich von der Karte verschwinden, dass sie ausgelöscht werden.
Ja, es verschwinden ja viele Völker, je nachdem, wie du spielst.
Ja, am Ende verschwinden sie dann alle, wenn die Koa gewinnen.
Genau, also die Koa gehen ja dann auf diesen Todesmarsch und rotten halt einfach jedes Volk aus, das ihnen da begegnet, aber also ganz methodisch, ne? Eins nach dem anderen. Und das ist irgendwie... Das ist schon toll, oder? Dass sie das machen.
Ja.
Weil die erwischen auch die Richtigen übrigens. Ja, das allererste ist gleich mal, die fahren gleich bei den Druge vorbei. Und das ist ja mal so ein richtiges, ärgerliches Arschlochvolk.
Ja.
Da habe ich auch überhaupt keinen Bock auf die. Und dann denkst du so, guck, das war ja gar nicht so schlimm. Lass die noch mal ein bisschen weiterfahren, die Koa. Wo gehen sie denn als nächstes hin?
Leider auch zu den netten Völkern.
Ja, das aber echt ein ganzes Stück später. Zunächst erst zu den Maikon und so. Und da denkst du dir, ach Gott, lass die mal ein bisschen machen. Die Druge ist übrigens eine der fieseren Begegnungen, die du so hast. Der ganze Planet ist nur eine einzige Firma. Und das sind Sklavenhändler und Söldner und überhaupt so grundsätzlich fiese Typen. Von denen willst du halt was. Und das kannst du auch auf verschiedene Arten kriegen. Und die bieten immer so einen Deal an. Und einer der Deals, den die dir anbieten, ist, gib mir 100 Mann von deiner Crew. Mhm. Und dann kannst du da deine halbe Crew opfern. Dann interessanterweise wird dann die Crew-Ausbildung zu Hause in der Raumstation teurer, weil ich nehme an, da musst du Gefahrenzuschläge zahlen.
Ja, der Commander dort ist super angepisst, wenn du das machst. Genau. Logischerweise.
Also du kannst es auch vermeiden, aber du kannst es halt auch machen. Und das ist schon ganz schön fette Entscheidung für so ein Spiel. Und das ohne so Mass Effect-mäßige irgendwelche Gutheitspunkte oder Bosheitspunkte. Oder kriegst du eine Entscheidung, die ist ja für sich. Die kannst du halt machen. Und natürlich musst du dann die Konsequenzen tragen, aber das Spiel geht schon weiter. Und das ist ein legitimer Weg, das Spiel zu gewinnen, das so zu machen.
Ja. Das, was du vorhin beschrieben hast, dieser Todesmarsch, auf den die Koa dann gehen, nach 4 Jahren Spielzeit. Wenn man die richtigen Entscheidungen vorher trifft, kann man so um 1 Jahr verzögern. Dann sind es 5 Jahre, bis sie auf diesen Todesmarsch gehen. Der dauert dann ein paar Monate und dann erreichen sie ganz am Schluss die Erde und dann ist das Spiel vorbei. Also man muss vorher gewonnen haben, sonst ist es wirklich aus. Und ich glaube, dass wenn man heutzutage alte Spiele spielt, gerade welche, die ein bisschen unzugänglicher sind und so Zumutungen haben, wie selber Buch führen und sowas, dann ist die Versuchung groß, das mit einem Guide zu spielen oder mit einem Walkthrough. Und deswegen denke ich, werden vermutlich viele der moderneren Spieler nie in diese Situation kommen, dass das überhaupt passiert. Mir ist das damals natürlich passiert. Das Spiel sagte ja nicht, dass es dieses Zeitlimit gibt. Das hat halt nur diese lebendige Welt. Und ich hatte irgendwann diesen Punkt in der Partie erreicht, wo auf einmal sich der riesige Kreis der Koa auf der Sternkarte zu bewegen beginnt in Richtung von den Druge. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann sah ich fasziniert mit an, wie sich dieser Kreis so nach und nach von Volk zu Volk bewegte und immer deren Einflusssphären auf der Karte verschwanden. Und das war ein sensationeller Moment, wenn dann der Groschen auch gefallen ist, was da jetzt los ist, ja, dass jetzt das Ende gekommen ist. Aber du hast noch ein paar Monate Zeit. Du könntest theoretisch das Spiel noch gewinnen, auch um den Preis, dass dann halt viele von den Völkern schon nicht mehr leben am Ende. Aber es ist noch möglich. Und diese Konsequenz ist schon toll. Auch wenn so ein hartes Ende, so einen harten Failstate heutzutage, glaube ich, nicht mehr gäbe in Spielen. Aber in Star Control gibt es das noch. Und ich weiß es zu schätzen.
Ja, das ist natürlich eine Erfahrung, die konnte ich so nicht machen, logischerweise. Ich habe das natürlich mit einem Guide gespielt. Das ist auch ein bisschen unzugänglich an ein paar Stellen ohne Guide.
Ja.
Also es gibt diese ganze epische Rahmenhandlung und du musst schon idealerweise zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen tun, wenn es gut laufen soll.
Ja.
Und das weißt du aber nicht.
Nee, das weißt du nicht.
Eigentlich wäre das ein Spiel, das du im Zeitraffer durchspielen musst, dir alle Konsequenzen angucken musst, nochmal spielen und dann mit besserer Entscheidung treffen und dann nochmal spielen, wieder bessere Entscheidung treffen.
Genau.
Aber dazu ist es zu lang und auch zu langwierig, als dass es so viel Spaß machen würde in der Ausdehnung, weil es ist schon, ich habe schon 1-2 Mal angedeutet, es ist schon ein bisschen grindy. Am Anfang hast du ein relativ langsames Schiff und das ganze Schiffssteuern ist auch so ein bisschen mühsam. Hinterher ist das Schiff echt ein Wunder, ja, dann tsching, tsching, ganz schnell und alles ist super und so, aber am Anfang steuert es sich auch mühsam. Es braucht lange, um sich zu drehen, bis du so die Steuerdüsen dann kaufst, mit denen es sich schneller dreht und so. Also du hast wirklich so einen grundlegenden Fortschritt auf diesem Schiff. Also das Schiff ist sozusagen dein Rollenspielcharakter. Du kannst noch so Begleitschiffe mitnehmen von den anderen, also dann hast du keine Flotte dabei. Aber am Anfang brauchst du relativ viel Zeit, um die Rohstoffe zu finden und das Schiff auszurüsten. Dann triffst du diese Händlerrasse, die dir super Technologien verkauft, die du wirklich ganz dringend brauchst.
Ja.
Ohne die es nicht geht, aber die wollen dafür Wissen über Lebensformen im Universum haben, weil das so Informationshändler sind. Und die es unmoralisch finden, dir das zu schenken. Das macht man nicht bei uns. Das ist vulgär, bitte sprich nicht mehr darüber. Das bedeutet eine zweite Mechanik zur Rohstoffjagd. Du musst nämlich auf die Planeten gehen, wo vielleicht keine Rohstoffe sind, aber Lebensformen. Und die wuseln da so rum und die musst du dann abschießen und einsammeln und dann wieder zurückbringen. Das heißt, du bist im ersten Drittel des Spiels ziemlich beschäftigt, einfach mit einer relativ repetitiven Mechanik, da Rohstoffe oder Lebensformeninformationen anzubringen. Und das ist schon so eine Sache, das wird ein bisschen lang. Und dann hast du noch relativ am Anfang dieses Problem mit dieser Alien-Rasse, wie heißen die nochmal? Sly Landro, ey, ich kann es nicht mal sagen, wenn ich es vorlese. Sly Landro, genau. Das ist so eine Rasse, die kann eigentlich gar nicht durchs All reisen. Die ist körperlos und so, aber die hat Drohnen geschenkt bekommen oder bekommen von dieser Händlerrasse. Geschenkt sicher nicht. Und die schickt jetzt diese Drohnen durchs All, aber die haben einen Programmierfehler. Die sollen eigentlich freundlichen Kontakt aufnehmen, aber mitten im Gespräch, wenn sie sagen, hey, wer bist denn du? Ach übrigens, wir müssen dich in deine Komponenten zerlegen. Sekunde. Und dann kämpfst du gegen die und die kommen, also als Zufallskämpfe, im Flug ständig. Die sind nicht schwer zu besiegen, die halten dich auch nicht lange auf, aber dein Schiff hat keine Schilde oder so. Ja, du kannst aus einem Kampf fast nicht ohne Gegentreffer hervorgehen und das zieht dir immer Crew ab. Also das ist sozusagen die Hitpoints deines Schiffes, sind die Crewmitglieder. Also das Schiff wird nie beschädigt, du hast nie Schäden am Schiff, die du reparieren musst oder so, aber dir zieht das immer Crew ab. Und wenn du auf einer langen Reise bist und deine Crew ist halt logischerweise endlich, ist auch relativ teuer, neue Crew-Quartiere an das Schiff zu bauen, dann geht dir halt unterwegs die Crew aus und dann musst du umkehren. Und für den Rückweg hast du wieder Zufallskämpfe und so. Und das ist schon so ein bisschen mühsam.
Ja, ich verstehe den Punkt. Die Stylander übrigens, du hast ja jetzt quasi das Geheimnis schon gelüftet, aber auch das ist so eine von diesen wirklich schönen Nebenquests des Spiels, dass dir erstmal während des Flugs durch den Hyperraum diese Drohnen begegnen, die immer behaupten, sie kommen in Frieden und dann dich angreifen. Und es werden auch im Laufe der Monate immer mehr, immer häufiger. Und die Frage, die du dir stellst und übrigens auch andere von den Völkern sich stellen, da wirst du immer mal wieder drauf angesprochen, ist, wo kommen die her? Ja, keiner weiß, wo die herkommen. Manche haben so eine Vermutung, aber niemand kann sich einen Reim drauf machen, warum auf einmal diese Drohnen überall rumschwirren. Und das aufzulösen, das ist auch eine von den Nebenquests, die du machen kannst. Das Spiel hat, ohne dass die so benannt würden, diese Nebenquests, die nicht gewinnrelevant sind, aber die spannend sein können. Und die sind fast alle wirklich schick gestaltet. Und ja, du hast recht, natürlich gehört dieser Grind, dieses Einsammeln dazu. Die Progression innerhalb dieses Spielsystems auf diesem Planeten ist auch ganz nett, weil am Anfang gibt es einfach Planeten, die sind zu gefährlich, als darauf zu landen, zu heiß oder zu viele Erdbeben oder so. Und über die neuen Technologien, die du dann von den Melnormi, von diesen Händlern bekommst, sind dann im Laufe der Zeit auch mehr Planeten zugänglich. Und das Schöne an diesem Planeten ist aber auch, es gibt ja Tausende davon in dem Spiel. Und die sind absichtlich, das hat der Paul Ritchie auch später genauso beschrieben, als bestimmte Typen von Planeten gestaltet, die auch nicht unbedingt realistisch sein müssen. Du triffst dann also zum Beispiel sowas wie edle Welten, die blau sind, auf denen du Edelgase findest, oder magnetische Welten, auf denen es viele Eisenvorräte gibt, oder Treasure Burrows, also Schatzwelten, wo es viele Edelmetalle darauf gibt und die so einen goldenen, glänzenden Look haben. Und das geht hin bis zu ganz wertvollen radioaktiven Welten oder den Rainbow Worlds, den Regenbogenwelten, die auch noch ein besonderes Geheimnis um sich haben. Es gibt 51 verschiedene von diesen unterschiedlichen Planetenarten. Da sind manche auch selten. Du lernst dann irgendwann zu begreifen, welche wertvoll sind. Wenn du auf eine Sapphire World oder eine Ruby World stößt, also auf so Kristallwelten, da sind immer die ganz besonders wertvollen Sachen drauf. Und das ist dann schon immer auch ein kleines Freudenerlebnis, solche Welten zu entdecken bei deiner Erkundung.
Die haben öfter mal erzählt in unterschiedlichen Interviews, dass sie anfangs vorhatten, so eine Art Planetengenerationssystem zu machen und die alle nach geologischen Eigenschaften dann so generieren zu lassen vom System und dass du halt das ganze Universum voller immer neuer realistischer Planeten hast. Ist fehlgeschlagen. Und dann haben sie sich halt dieses System ausgedacht, dass sie die Planeten zu einer Art Archetyp machen. Und ich finde, das ist so eine clevere Idee. Es ist ein bisschen albern, dass du auf die Rubinwelt fliegst und das ist dann irgendwie wertvoll. Aber das macht die Welten so gut lesbar. In diesem total viel zu großen Universum, wo du ja die ganze Zeit tausend Informationen jonglieren musst, dass diese Welten relativ klar schon erkennbar sind, das finde ich eine super Idee. Also auch wenn das ein bisschen Regenbogenwelt, was soll das heißen? Ja, das ist ja nicht realistisch, es gibt keine Regenbogenwelten. Aber in diesem Spiel und dann auch noch so eine Funktion erfüllen als diese mysteriöse Welt, das ist halt super. Coole Idee.
Ja, und warum das für mich eine ganz besondere Erinnerung ist, ist, weil ich habe ja schon erzählt, mein Bruder und ich haben das gemeinsam gespielt, Star Control 2. Und das ist ein Zweispielerspiel in dem Kämpfen, in diesem Super-Melee-Modus. Da kann man es zu zweit spielen. Die Kampagne ist natürlich ein Singleplayer-Game. Also wie kann man das eigentlich zu zweit spielen? Und dann hatten wir eine Arbeitsteilung bei uns, nämlich, dass ich das gespielt habe und gesteuert habe. Und mein Bruder war sozusagen der Navigator und Buchhalter. Der hat mit mir auf der Karte geguckt, wo fliegen wir als nächstes hin? Und der hat Buch darüber geführt, welche Elemente haben wir jetzt schon eingesammelt. Und dann haben wir in unseren Frachtraum geguckt, welche schmeißen wir jetzt wieder raus von den weniger wertvollen. Dann hat er ausgerechnet, wie viel haben wir jetzt schon an Gegenwert eingesammelt. Das war wie auf einer Raumschiffbrücke, ja, wo einer der Steuermann ist und der andere ist der Verwalter, wenn man so möchte. Und in dieser Rollenaufteilung hatten wir wahnsinnig viel Spaß, gerade auch an diesem Erkundungs-, an diesem Sammelpart, weil jeder von uns da seine Aufgabe hatte.
Das ist ja cool. Das stelle ich mir super vor als Erfahrung. Ich verstehe schon, warum dir das so einen heiden Spaß gemacht haben muss.
Ja.
Das ist ja auch ein Spiel, über das du endlos reden kannst.
Ja, man sieht es ja.
Ja, über die Sachen, die du da erlebst, über die Lore, über die Motivationen der feindlichen Rassen. Das ist ja ganz schön super.
Ja.
Das ist natürlich eine ganz coole Erfahrung. Das stimmt. Und dann ist auch der Grind nicht so spürbar.
Jetzt müssen wir noch ein, zwei Worte sagen zu diesem Kampfsystem, der Vollständigkeit halber. Hast du Gelegenheit gehabt, dich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, also außer in den Kämpfen im Spiel?
Ja, ich habe es tatsächlich, wie du mir geraten hast, mal mit meiner Tochter gespielt.
Ah, sehr gut.
Damit wir es halt mal als Zweispieler-Erfahrung hatten. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich so wahnsinnig in die Tiefe eingedrungen bin. Also es hat auch viel Varianz. Und bis du so mal ausprobiert hast, was gegen was wirkt und welche Schiffe die richtigen sind gegen andere Schiffe, da geht schon so ein bisschen Zeit ins Land, möchte ich sagen.
Ja, weil es auch recht viele gibt, das stimmt.
Genau.
Ich halte dieses Kampfsystem, das ja wie gesagt auch ein eigener Spielmodus ist, den du separat von der Kampagne spielen kannst, für einen der unterschätzten Teile dieses Spiels. In der Kampagne wird es dem auch nicht ganz gerecht, weil du ja da nicht die volle Ausprägung hast. Du kannst ja nicht alle Schiffe von allen Völkern bekommen. Du kannst ja nie in Urquan fliegen zum Beispiel oder sowas. Und gegen Ende des Spiels kämpfst du eh nur noch mit deinem eigenen Precursor-Raumschiff, weil das so überlegen ist. Deswegen ist das in der Kampagne gar nicht so voll repräsentiert. Das kommt so richtig zum Tragen wirklich nur in diesem Zweispieler-Modus, gerade wenn du es gegen einen Menschen spielst. Und da zeigt sich dann, wie ausgefeilt und wie poliert dieser Spielmodus ist. Er ist nämlich super balanciert. Klar, asynchron. Ne? Es gibt also Paarungen, die sind einfach unfair. Aber das macht nichts, weil sie ja ausgeglichen werden können, dann durch wieder eine neue passende Paarung. Und dieser Spielmodus steuert sich einfach sehr, sehr gut, finde ich. Er ist sehr zugänglich. Mit der kleinen Einschränkung, das ist aus heutiger Perspektive leider sehr veraltet, dass sich die Raumschiffe nur in 30 Grad Schritten drehen. Sodass du also nicht dich frei auf einen Gegner ausrichten kannst, sondern immer nur so schrittweise. Und dass es deswegen also tote Winkel gibt zum Beispiel, in die du nicht schießen kannst. Das ist leider schade. Aber alles andere daran, wie flüssig das läuft, wie das in verschiedenen Schritten ranzoomt, wenn du nah am Gegner bist, wenn es wieder rauszoomt, dass es diesen Planeten mit der Gravitation in der Mitte hat, den du auch als Gravitationsschleuder nehmen kannst, mit dem du auch langsame Schiffe beschleunigen kannst, also dass ein wirkliches taktisches Element ist, den zu benutzen. Das ist sehr einfach zu verstehen, ist, weil es ja nur zwei Angriffe pro Schiff gibt, also einen Hauptangriff und eine Spezialfähigkeit. Das hast du relativ schnell verinnerlicht, aber in dieser Vielfalt aus Konstellationen ergeben sich dann immer wieder spannende Duelle und das Ganze ist schnell, das Ganze ist knackig, es sieht gut aus, es ist hübsch spezialisiert, es hat diese treibende Kampfmusik im Hintergrund. Also da passt für mich vieles, wenn nicht sogar alles.
Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen in dem Urteil, aber ich kann da auch nicht widersprechen. Ich finde, das hat insgesamt gut funktioniert in den Kämpfen, die ich gemacht habe und ist ein Teil, der Spaß macht, auch nach einer ganzen Weile Spielzeit noch, finde ich. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe ja schon gesagt, das ist auf eine Art ein Rollenspiel mit so einer ähnlichen Progression und einer großen Story und einer Exploration einer Welt. Und mir gehen in den meisten Rollenspielen die Kämpfe irgendwann auf die Nerven. Und das ist hier auch ein bisschen so, aber es ist nicht so schlimm, weil sie halt so schnell vorbei sind und so actionreich sind. Es ist halt ein bisschen schade, dass man manchmal Sachen verliert im Kampf und dann die wieder mühsam ersetzen musst, wenn es dir halt knapp geht. Aber du kannst auch immer vor dem Kampf noch direkt, hast noch ein Bildschirm, wo du nochmal speichern kannst, sicherheitshalber. Und das lohnt sich in ein paar Sachen, weil du kannst auch einfach mal dumm verlieren. Hast dich gerade nicht richtig gedreht, kommst nicht richtig rum. Gerade am Anfang, wenn das Schiff sich noch so langsam dreht, ist das Hauptproblem, dass du ständig dem Gegner den Hintern zudrehst und dann was abkriegst.
Ja, also wie gesagt, in der Kampagne ist das eine andere Geschichte, weil da kannst du was verlieren im Kampfsystem, da geht's um was. Da sind die Konstellationen auch nicht so spannend, weil du weniger Auswahl hast. In diesem Super-Melee-Modus, da geht es ja darum, dass die beiden Spieler, die gegeneinander kämpfen, sich nach einem Punktesystem einfach eine Armee zusammenstellen. Die können sie beliebig zusammenkaufen und dann kannst du für jeden Zweikampf, den du gehst, immer entscheiden, welches Schiff schicke ich jetzt da ins Rennen gegen das Schiff, das der Gegner hier gerade ausgewählt hat. Ja, und das ist dann allein schon eine spannende Entscheidung und dann natürlich kommt der eigentliche Kampf. Und ich will noch zwei Sachen schnell hervorheben, warum ich glaube, dass der Kampf so gut ist in Star Control 2, was ihn so gut macht. Ganz abgesehen davon, wie ich gerade schon sagte, dass es einfach poliert ist, gut läuft und sehr einfach zu verstehen ist. Das eine ist, das ist eine haptische Erfahrung. Das hat eine ganz interessante, befriedigende Bedienungsebene durch ganz einfache Regeländerungen, wie die Tatsache, dass du zum Beispiel manchmal bei manchen Schiffen die Schusstaste gedrückt halten musst. Das beste Beispiel sind die Core-A, also diese schwarzen Urquanten. Die haben so ein großes, bulliges, schwarzes Raumschiff und das verschießt Sägeblätter, so riesige Sägeblätter, Raumschiffgroße. Also so was richtig Urtümliches, die fräsen sich dann halt durch die Gegner. Und dieses Sägeblatt, das fliegt genau so lange, wie du die Schusstaste hältst. Solange du sie hältst, fliegt es in der geraden Linie weiter und wenn du sie loslässt, dann bleibt es einfach an der Stelle im Weltraum stehen und du kannst das nächste rausschießen. Das heißt, was du eigentlich machst, ist, du richtest dein Schiff so auf den Gegner aus, mit ein bisschen Vorhalten, dass du glaubst, jetzt würde ich das in gerader Linie, wenn ich das jetzt rausschieße, ihn treffen. Dann hältst du die Schusstaste gedrückt und führst sozusagen dieses Sägeblatt ins Ziel. Und es dauert halt so eine Sekunde oder zwei. Und wenn deine Berechnung aufgeht, wenn tatsächlich das dann den Gegner trifft, dann ist das ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl, weil du ja die ganze Zeit diese Taste gedrückt hältst. Dieses einfache Element macht das zu etwas erstaunlich Körperlichem. Und das bringt mich zu diesem zweiten Aspekt, den ich ganz fantastisch finde, dass es nämlich ganz viele Situationen gibt durch die Fähigkeiten der Schiffe und wie man sie steuert, wo du als Spieler eine Investition erbringst oder ein Risiko eingehst, um dafür einen starken Payoff zu haben. Zum Beispiel nehmen wir diese Händler, die Melnormi, die können einen Schuss aufladen. Dann wird er immer stärker. Das ist eine Investition. Du investierst hier Zeit. Und diesen einen Schuss, wenn du den dann loslässt und der geht daneben, ja scheiße, ja, dann war das ein ziemlich großes Zeitinvest, das du verloren hast. Aber wenn der trifft, dann ist das ein super Gefühl. Oder die Wuchs, die können als Spezialfähigkeit so kleine Klebeplättchen rauslassen und ihren Gegner zukleben. Das ist ein Risiko, weil du relativ nah ranfliegen musst an den Gegner und brauchst häufig mehrere Anflüge, bis der richtig zugeklebt ist. Aber wenn so ein dicker Raum dann so verklebt ist, dass es sich nur elend langsam auf der Stelle drehen kann und du einfach ranfliegst und den ohne Gegenwehr kaputt laserst, dann ist es ein Payoff, der wäre das Ganze wert. Und da gibt es zig von diesen Beispielen. Die Sirene zum Beispiel, die können die gegnerische Mannschaft rauslocken aus Schiffen. Da müssen sie nah ranfliegen, um ihren Sirenenruf zu starten und dann gehen beim gegnerischen Raumschiff ein Dutzend oder sowas Leute von Bord, so kleine Männchen und schweben durchs Weltall. Und dann kannst du als Sirene-Schiff wieder da einfliegen und die einsammeln und dann stärken sie deine eigene Mannschaft, was also die Lebensenergie ist in diesem Modus. Du musst da aber nah ran in den Gegner, damit das funktioniert. Das ist ein Risiko, aber wenn es aufgeht, dann ist die Belohnung auch so stark. Und dieses Wechselspiel aus Risiko, aus Investition und sich daraus ergebender Belohnung, das in schneller Folge immer und immer wieder hier passiert, das ist spektakulär gut. Und das ist das Kennzeichen von einem gut gestalteten Kampfspiel.
Und die Fähigkeiten der Raumschiffe sind auch noch abgestimmt auf die Story oder auf die Völker.
Auch das.
Hat sich ein bisschen angehört, wie du es erzählt hast, wie so eine Ideensammlung, als hätte man einfach ganz viele Ideen gehabt über unterschiedliche Kampfmechaniken und die dann so entwickelt, dass sich das gut aufeinander ergänzt und ein befriedigendes Kampfsystem wird. Es ist aber auch noch passend zur Geschichte und zu der Haltung des Volkes, dem gesamten Look des Volkes. Du hast schon erzählt, diese Sirene, also jetzt fällt mir erst auf, dass das Sirene heißen soll. Die können halt diese Crewmitglieder rüberziehen und die andere Rasse, mit der sie total viel zu tun haben in der Geschichte, sind die Maikon. Und die haben die Fähigkeit, dass sie Crewmitglieder regenerieren können auf ihrem Schiff. Und das ist ja mal eine der super Kampf zwischen den beiden, ja, die einen so zurück und die anderen so, hier sind neue und zurück. Das passt halt alles in dieses Universum so gut rein, ja, das ist nicht irgendwie nur so als kühles Kampfsystem ausgedacht, sondern es passt alles dazu, wie die auch in dem Universum angelegt sind.
Also was ich an Star Control 2 so liebe, abgesehen von all diesen Dingen, die wir gerade schon beschrieben haben, ist die Liebe zum Detail, die in diesem Spiel steckt, die sich an so vielen Stellen zeigt. In dem Kampf zum Beispiel die Tatsache, dass die kleinen roten Beschleunigungspunkte, die jedes Raumschiff hinter sich herlässt, an deren Dichte kannst du schon ablesen, wie schnell das Schiff überhaupt beschleunigen kann, wie schnell es ist. Die Tatsache, dass in dem Kampfbildschirm der echte Planet oder Stern in der Mitte ist, in deren Orbit man gerade kämpft. Die Tatsache, dass alle Gegner auch so ein kleines Bild von dem Piloten haben, der da in dem Raumschiff drin sitzt. Die Tatsache, dass jedes von den Schiffen eine eigene kleine Siegesmelodie hat, wenn es gewinnt. Oder im Spiel selbst, jede der Rassen hat eine eigene Schriftart, einen eigenen Font, der immer zu der Rasse passt und eine eigene Musik natürlich auch alle. Also es sind so viele Dinge, wo du merkst, da sind Gedanken reingeflossen und das weiß ich extrem zu schätzen. Und wo wir bei der Musik sind, eigentlich wäre das auch nochmal eine ewige Geschichte, wie sie diese ganze Musik bekommen haben. Es ist eines der frühen PC-Spiele, das auf dem PC das Mod-Format nutzt, das wir eigentlich vom Amiga kennen. Da haben sie einen kleinen Wettbewerb dann gemacht unter Mod-Künstlern, die überwiegend in Europa saßen, in Finnland und sowas, dass sie ihnen doch Disketten zuschicken sollen mit Mod-Musik. Haben sie dann Einsendungen bekommen, haben dann einige Leute auch angeheuert, für sie noch weitere Musiken zu schreiben. Und deswegen sind so viele verschiedene und gute Mod-Musikstücke, die auch Samples nutzen, in diesem Spiel drin. Es gibt ganz berühmte Lieder wie die Hyperspace-Melodie oder die Melodie der menschlichen Sternenbasis, die, glaube ich, jedem Star Control-Spieler sofort wieder im Ohr sind. Aber nur als Beispiel für die Melodien im Spiel spielen wir doch mal die Jehad ein, zum Beispiel, diese kriegerischen Vogelwesen. So klingt deren Musik. Nicht alle von den Musikstücken sind Gewinner, würde ich sagen, aber bei so vielen, die da drin sind, sind doch erstaunlich viele gute auch dabei.
Dieses schiere Luxus, für jede Rasse eins zu haben und dann noch für bestimmte Situationen und so, ist schon ganz schön cool. Ich würde jetzt nicht sagen aus heutiger Sicht, dass das ein besonders schönes Spiel ist oder ein grafisch wahnsinnig aufwendiges Spiel, aber es ist ein insgesamt gut lesbares Spiel. Und es nutzt seine Ressourcen sehr gut aus, dass es halt einigermaßen transparent ist und dass es wiedererkennbare Elemente hat, mit denen man gut arbeiten kann.
Gut, wollen wir noch schnell zwei, drei Worte zu den Nachfolgern sagen?
Ja, sag mal.
Also es gab von dem ursprünglichen Star Control 2 dann zwei Jahre später, 1994, noch eine Version fürs 3DO, für diese frühe CD-Konsole. Die hat als wesentliche Änderung Sprachausgabe, bessere Musik, ein, zwei Detailverbesserungen. Eines der Probleme an dieser Planetenerkundung ist nicht so sehr, dass sie grindy wird, sondern dass sie im Originalspiel in einem winzigen Fenster unten in der Ecke dargestellt ist, wo man mit dem Lander steuert. Das ist ein schlechtes User-Interface, das kann man nicht anders sagen. Das ist in der 3DO-Version verbessert. Ansonsten ist sie inhaltlich ziemlich identisch. Und diese 3DO-Version wiederum ist die Basis für die Open-Source-Version, denn zwischenzeitlich ist Star Control 2 Open-Source gestellt worden von Ritchie und Ford und daraus entsprang ein Projekt namens die Urquan Masters, das heißt nicht Star Control, weil die Namensrechte an Star Control nicht bei den beiden liegen, aber die Rechte an dem Universum, an den Rassen, an den Inhalten und so weiter und eben an dem Source Code. Und dieses Urquan Masters wird bis heute von der Community gepflegt und das ist die Version, die ich auch empfehlen würde, wenn man das Spiel heutzutage nochmal spielen möchte. Also es gibt das Original auch auf GOG, aber dieses Urquan Masters ist die, ich würde sagen, die bessere Version, zumindest die etwas modernere, und die gibt's kostenlos. Es gibt einen offiziellen Nachfolger namens Star Control 3, der kam von der von dir und von uns beiden so geliebten Firma Legend Entertainment. Gunnar, hast du den eigentlich mal gespielt dann?
Also ich habe damals auch nicht gespielt. Komischerweise, das ist eins der wenigen Legend-Spiele, die ich nie gespielt habe. Ich habe jetzt noch mal kurz reingeschaut, gibt's ja auch auf GOG. Hatte ich schon, lustigerweise, in meinem GOG-Portfolio. Ich weiß gar nicht, wie es da reingekommen ist. Es passiert einmal bei GOG, dann guckt man mal rein, hat man schon wieder ein Spiel drin. Also es sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Es ist aber ein Spiel, das ohne Ritchie und Ford entstanden ist, einfach von einem anderen Studio halt weitergeführt. Und es versucht einfach so ein bisschen das zu nehmen und mehr zu machen. Also es gibt noch einen isometrischen Kampfmodus, wollen noch mehr Schiffe haben und noch mehr Rassen haben und so.
Planetenverwaltung gibt es jetzt vor allen Dingen auch, also so ein Aufbaupart.
Planetenverwaltung, genau. Also plötzlich sowas Master of Orion-mäßiges so ein bisschen. Das sieht aus, als wäre dem Spiel einfach, also quasi am Reißbrett Sachen hinzugefügt worden, die das Spielprinzip gar nicht gebraucht hätte. In dem Star Control 3 hätte man einfach gerne die Geschichte weitererzählt gehabt und ein paar Sachen verbessert, so wie das irgendwann Masters ja im Kleinen verbessert hat.
Ja.
Also die hinzugefügten Sachen scheinen das Spiel nicht verbessert zu haben.
Nee, das Star Control 3 ist leider ein missglücktes Spiel. Legend Entertainment hat sich ehrlich bemüht, die haben das auch nicht als schiere Auftragsarbeit bekommen, sondern im Gegenteil als Liebesprojekt, weil sie Fans von Star Control 2 waren. Aber wo Star Control 2 eine Kette von guten, glücklichen vielleicht Entscheidungen ist, ist Star Control 3 leider das Gegenteil, eine Kette von unglücklichen Entscheidungen. Also das, was sie hinzugefügt haben, funktioniert nicht. Das Interface, das doch sehr klar und eingängig bei Star Control 2 ist für seine Zeit, ist bei Star Control 3 eine Katastrophe. Nachgerade unbedienbar schlecht. Sie haben sich entschieden, das ist ja schon die CD-ROM-Zeit, sie haben sich entschieden, auf Stop-Motion-Puppen zu gehen für die Alien-Rassen. Das ist leider eine ästhetisch ganz furchtbare Entscheidung gewesen. Die sehen schrecklich aus. Also damals wie heute, die Musik ist nicht mehr zu ertragen. Alles, was gut war in Star Control 2, ist schlechter geworden als Star Control 3. Und das muss man auch erstmal schaffen. Und das tut mir auch in der Seele weh, das sagen zu müssen. Aber es ist leider kein gutes Spiel.
Ja, eigentlich eine gute Idee, finde ich, mit dem Stop-Motion-Ding. Das hätte man sich ja gut machen können.
Hätte
man
gut machen können,
ja. Es ist ihnen halt misslungen. Ja. Ja. Es sind nicht alle Entscheidungen schlecht. Also sieht auch grafisch an ein paar Stellen noch gar nicht so ganz schlecht aus und so. Aber es ist ihnen halt missglückt in der Umsetzung eher.
Ja.
Und das Interface ist leider schwierig zu bedienen, das stimmt.
Ja, und dann gibt es also noch eine moderne Alternative, nämlich Star Control Origins. Das ist bei Stardock erschienen vor ein paar Jahren als spiritueller Nachfolger. Das hat die offizielle Lizenz, aber das hat jetzt wiederum nicht diese inhaltlichen Rechte, die bei Ford und Ritchie liegen. Das heißt, das heißt zwar Star Control und spielt sich wie Star Control, aber keine von den bekannten Rassen taucht dort auf, sondern lauter neue, mal abgesehen von den Menschen. Und dieses Spiel kann ich aber trotzdem empfehlen. Das ist ein gelungenes Spiel, gerade auch für Fans von Star Control. Das erreicht nicht die Genialität von Star Control 2, gerade in Bezug auf die Dialoge oder das insgesamte Worldbuilding, aber es ist doch ein sehr flottes und gut spielbares Spiel. Und wenn jetzt einer von euch sagt, ich will das nochmal ausprobieren, das Star Control, ich will da mal eintauchen in diese Welt, aber es stellt sich raus, der Urquhart Masters ist doch zu unzugänglich, dann kann man ohne Bedenken Star Control Origins spielen. Das fühlt sich viel moderner an, es hat viel modernere Konventionen, ist natürlich auch viel hübscher, aber im Kern ist das Star Control 2. Also ich habe sehr gerne gespielt. Und zu guter Letzt nehmen wir diese Folge auf in einer Zeit, wo die Helden von Star Control 2, wo Paul Ritchie und Fred Ford an einem ihrem eigenen Nachfolger arbeiten. Das heißt dann auch nicht mehr Star Control, weil wiederum sie nicht die Rechte an diesem Namen haben, sondern das wird heißen die Urquhart Masters 2. Das haben sie neulich angekündigt, man weiß noch nicht viel über dieses Spiel, aber wie kannst du es dir denken, Gunnar? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Ich würde ja bei den meisten Leuten sagen, die versauen es und zerstören sich irgendwie den Mythos, aber diesen beiden, die sind so bodenständig und die sprechen mit so einer großen Kenntnis darüber, was gut ist an ihrem Spiel. Ich glaube, die haben das genau verstanden. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was es für einen Kampfmodus haben soll, weil so ein simplen, einfachen 2D-Modus setzt man ja nicht nochmal um, nehme ich an, in dieser Zeit.
Naja, Star Control Origins hat er so gemacht.
Und stimmt, die haben das so gemacht.
Ja, genau. Und das funktioniert nicht schlecht.
Und das geht schon, genau. Ja, vielleicht machen sie das auch. Also was ja oft der Fehler ist, ist dann sowas zu verkomplizieren und dann hast du so einen 3D-Modus und dann wird das alles irgendwie doof.
Ja, ja, also ich meine, ich mache mir eher Sorgen darum, dass, ich meine, das Star Control 2 war zu seiner Zeit kein AAA-Projekt, aber das war ein hochwertiges Projekt mit den Ressourcen eines großen Publishers, nämlich Accolade dahinter. Und es hatte ja auch die lange Entwicklungszeit. Und Ritchie und Ford sind, naja, es sind halt jetzt Indie-Entwickler, ne? Das muss man schon so sagen. Und heutzutage sind die Ansprüche, die man hat an die Qualität, auch an die Produktionsqualität eines Spiels schon andere. Und das ist das, was mir die meisten Sorgen macht. Ja, das kann das beste Spiel der Welt sein, das muss natürlich heutzutage trotzdem auch ein bisschen was hermachen. Gerade wenn es in solche Fußstapfen treten möchte. man merkt es dem Origins zum Beispiel an. Das ist durchaus ein gut durchdesigntes Spiel. Das sieht auch nett aus. Aber du merkst, das ist kein Mass Effect. Das ist kein AAA-Spiel. Naja, mal schauen, was mit dem Urquhart Masters daraus wird. Aber ich will nochmal an dieser Stelle quasi vielleicht als abschließende Worte noch festhalten. Das große Science-Fiction-Rollenspiel-Epos unserer Zeit, das den größten Ruhm hat, ist ja die Mass Effect Trilogy von BioWare. Völlig zu Recht. Also mindestens der zweite Teil ist ein sensationelles Spiel. Und ich möchte aber an der Stelle festhalten, dass ganz viele von den Dingen, die Mass Effect groß gemacht haben, gerade das Worldbuilding, die Vielfältigkeit und innere Logik von den außerirdischen Rassen, die man da trifft, all das gibt es in Star Control 2 auch schon. Die Erkundung, der Rollenspielaspekt, alles schon drin. Star Control 2 ist also quasi das Mass Effect vor Mass Effect. Für mich, wie gesagt, das ist eines der ganz großen Spiele aller Zeiten und ganz oben mit dabei in meiner Liste meiner Lieblingsspiele.
Ja, verstehe ich. Ich finde, das greift ein bisschen kurz für Mass Effect, weil Mass Effect ist, wie ich finde, ein Charakterspiel und dieses Spiel ist sehr deutlich kein Charakterspiel.
Das ist
wahr. Interessiert sich gar nicht für solche Sachen. Es passt so in diese goldene Science-Fiction-Ära, auf die sie sich ja ein bisschen beziehen. Das ist alles sehr unpersönlich und abstrakt. Also es geht um große Konzepte, es geht ums große All, es geht um Völker, die vernichtet werden. Klar, es sind auch kleine Dialoge, aber auch da werden tendenziell immer große Sachen verhandelt. Ja, da werden große Dinge besprochen, die Geschichte von Völkern und so. Das Spiel erzählt an ganz wenigen Stellen nur kleine Geschichten. Und Mass Effect ist gerade gut in den kleinen Geschichten, die kleinen Sachen zwischen den Charakteren und sowas. Das ist einfach sehr unterschiedliche Arten, wie man Geschichten erzählt. Und das ist halt ein bisschen altmodischer, diese großen Geschichten zu erzählen. Die sind auch in der älteren Science-Fiction viel öfter vorgekommen als heute, wo man halt mehr versucht, so Charakter-Stories zu erzählen. Aber es hat halt beides seine Berechtigung und es steht beides nebeneinander. Und man kann nicht sagen, eins wäre schlechter oder eins wäre besser.
Gut gesagt. Bist du jetzt zum Fan geworden?
Ja, kann man schon sagen. Es war ja nicht so schwer, weil ich bin ja ein Wahnsinns-Fan von Richie. Und ich glaube, du wusstest nicht aktiv, dass Mail Order Monsters von Paul Richie ist. Und ich wusste nicht aktiv, dass Star Control 2 von Richie war. Und dann so, ach so, ah. Coincidence.
Ja, das war schön. War eine glückliche Fügung, das stimmt. Und ich bin sehr froh, dass wir diese beiden Spiele dadurch jetzt also auch im Doppelpack abhandeln konnten, weil sie doch auch in gewisser Weise aufeinander aufbauen und weil wir diese Geschichte dann, diese frühe Geschichte von Paul Ritchie so auch hintereinander erzählen konnten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt auch andere von euch vielleicht Lust bekommen haben, Star Control 2 mal nachzuholen, zu spielen oder, falls ihr es schon kennt, eure Meinung mit uns zu teilen. Gerne wie immer in den Kommentaren bei uns auf der Webseite, Patreon, Steady, in Discord, wo auch immer ihr uns erreichen könnt.
Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Christian, für diesen tiefen Einblick in eins deiner Lieblingsspiele.
Sehr gerne. Danke, dass du mitgemacht hast.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.